Deezer Originals.
Ich bin wie so ein kleiner Lemming. Als du gesagt hast, und Tim Menschen googeln, bin ich sofort hier mit der Hand in, ohne Scheiß
jetzt
ins YouTube live. Und wollte dabei diesen Weihnachtssong abspielen. Und dann dachte ich auch, nee, dann kriege ich wieder Ärger, weil dann kommt Musik von wo und Technik und so. Aber ich bin wirklich so, der Stefan hat gesagt, man soll den googeln. Okay, ich mach das mal.
So nur, bist du gar weißt. Nicht.
Nee,
bist
ich dachte, so? Deswegen, ich war selber überrascht. Ich war so, ein Weihnachtslied.
Ja, ich sag, das liegt daran, Hundetyp. Das ist Hundetyp. Du machst, was man dir sagt. So.
Guten Abend, verehrte Zuschauer. Die 1 Million.
I'm pregnant.
Möchtest du diese Hose haben?
Winter is coming.
Das kleine Fernsehballett.
Say my name.
Mit Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier.
Eine tolle Stimmung hier, das freut mich.
Ist das der Imre Grimm, der da die ganze Zeit
vor sich
hin murmelt?
Haben wir schon angefangen?
Ich glaube, wir haben angefangen.
Läuft es schon? Oh Gott.
Ich glaube, es läuft schon.
Sollen wir kurz sagen, wer Imre Grimm ist?
Nein. Gibt es irgendjemanden, der Imre nicht kennt? Ich kannte Imre sofort.
Also mich zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob ich mich kenne. Aber also sag ruhig.
Ich hab Imre kennengelernt beim Eurovision Song Contest 2010 in Oslo, als du als Hannoveraner, ich möchte es einfach mal Lokaljournalist
bezeichnen. Das war damals so, ja, genau.
Hast du diese, jetzt fällt mir da, wie hieß nochmal die Dame, man hat hinterher...
Nicht mehr viel gehört.
Lena.
Ja, mit L, irgendwas mit L. Doch, ich erinnere mich gut, ja. Ich habe damals mit meinem lieben Kollegen Jan in der gebotenen Distanz und ohne jegliche emotionale Rührung... An diesem Vorgang
warte, ich möchte intervenieren. Wir arbeiten ab heute mit Handzeichen, habe ich beschlossen. Wer was Dringendes sagen muss, macht ein Handzeichen. Stefan hat gerade, was immer du gesagt hast, in Zweifel gestellt, denn er hat abwägend den Kopf so komisch gewackelt. Ich möchte wissen, was da gerade die Problematik war.
Es gibt ein Video, das Stefan und Lukas damals gemacht haben, in dem ich mich dann doch relativ sichtbar freue über den Sieg von der Dame mit L. Mm. Und seitdem darf ich nicht mehr öffentlich behaupten, ich hätte die kritische Distanz eingehalten. Das ist einfach das. Es ist nicht mehr glaubwürdig. Es ist einfach nicht mehr glaubwürdig. Ja, ich stehe da relativ besoffen vom Moment doch. Und man kann doch erkennen, dass ich sozusagen eine gewisse Regung in mir spüre. Ja, das war so.
War aber auch ganz süß. Ich habe euch direkt dann hinterher interviewt fürs Oslog damals und ihr wart beide so völlig so, wir haben die von ganz Anfang, als sie noch niemand kannte und als das hier losging, sind wir mit ihr Klamotten kaufen gegangen und ihr wart schon ganz dicht dran und wart auch dann entsprechend gerührt, dass das wirklich dann plötzlich da landete.
Wir waren Zeitzeugen. Also wir waren praktisch, wir waren sozusagen Zeugen von etwas Größerem. Das war für uns neu. Wir kamen aus Hannover. Also es war ein Lustgefühl.
Zeitzeugen. Ich wäre auch gern Zeitzeuge. Wenn jemals irgend so ein Grand Prix-Mord passieren wird, dann wird Imre einer dieser Zeitzeugen in der Netflix-True-Crime-Doku sein. Es wird
dann
so ein Zeit-Table, wie heißt das nochmal, Timeline geben.
Ja.
2000, wann immer das war.
10.
Imre Grimm hat gerade seine Töchter in den Kindergarten gebracht und kommt zufällig am Grand Prix-Haus vorbei. Wer ist die kleine junge Frau, die so lustig Englisch spricht? Und dann sagst du sowas wie, damals hat keiner von uns gedacht, dass jemals hier jemand gemördert wird. Und dann seid ihr beide Zeitzeugen und ich
so.
Nicht.
Und du nicht. Und dann sitzen wir da und wissen Bescheid und sagen dann ja. Und das war dann der erste ESC-Mord. Es gibt schon einen Roman über einen ESC-Mord.
Wirklich?
Ja, den gibt's. Den hat geschrieben der NDR-Mann. Ja, und jetzt genau.
Ich möchte nochmal zurückspulen.
Thomas Mohr, Entschuldigung, dass mir der Name nicht eingefallen ist. Thomas Mohr hat den geschrieben.
Okay.
Ein Krimi über einen ESC-Mord?
Ja, ein Krimi über einen ESC-Mord. Aber wollen wir wirklich über den ESC sprechen?
Ich will wissen, wer der Mörder war.
Darf ich kurz darauf hinweisen, wie abwegig das ist, dass mir der Name jetzt eingefallen ist? Mir fallen nie Namen ein.
Ja, und mir fallen eigentlich...
Mit Lena vorhin...
Mir fallen dauernd Namen ein. Bernd, Klaus, Brigitte, Monika.
Das sind aber alles Namen aus den 70ern,
Sachen, die mir einfallen. Es wurde nie definiert, was für Namen es sein müssen, aber mir fallen dauernd Namen ein. Peter, nur als Beispiel.
Super Name.
Ich möchte fürs Protokoll kurz noch erwähnen, dass Imre auch der beste Kollege ever ist, weil er dann nicht nur sehr lustig und schön vom Grand Prix berichtet hat, sondern an mehreren entscheidenden Tagen mir und Lukas den Platz freigehalten hat, wo dann so Zettel in diesem Pressezentrum beim ESC lag, hier freigehalten für, also im Grunde habt ihr euer Handtuch da für uns hingelegt.
Und meine große Toleranz gegenüber ESC-Halbwissenden ist zum Beispiel auch darin sichtbar, dass ich dich noch nicht dafür gerügt habe, dass du noch Grand Prix sagst.
Mann, viele würden jetzt also du willst jetzt nicht diese Diskussion anfangen. Das lädt dieses Gespräch in einer Weise emotional auf.
Grand Prix gesagt.
Ich sag immer Grand Prix, weil ich mir die Buchstaben von ESC nicht merken kann.
Grand Prix ist noch schlimmer als European Song Contest.
Ja, warum?
Warum?
Das ist richtig. Kinder, das ist einfach seit 20 Jahren nicht mehr der Grand Prix. Der Grand Prix ist jetzt Formel 1.
Der Imre ist super streng, Stefan. Du hattest nie gesagt, dass Imre streng ist.
Ich wette, wenn ich das jetzt nachgucken würde, würde sich rausstellen, dass Formel 1 auch nicht Grand Prix ist, sondern Championship oder sowas.
Soll ich es googeln?
Tu es nicht.
Heute jedenfalls so. Bist du, ich habe es nachgeguckt, Teamchef Gesellschaft beim Redaktionsnetzwerk Deutschland.
Genau, wir sind ein kleines, feines Team, das sozusagen beim RND für die etwas aufwendigeren Geschichten zuständig ist, für das, was so ein bisschen schillern soll. Und genau das ist mein Job.
Darfst lange du aber trotzdem Jahre noch über Sommerhaus der Stars und,
genau, ja, die, vor allem
und Jan Böhmermann.
Genau so ist es. Das ist sozusagen mein täglich Brot. Und das ist seit 2 Jahren jetzt die sozusagen dazugekommene Aufgabe. Und die Medien bleiben aber mein Steckenpferd, das ist ja klar.
Na, logisch.
Ja. Das ist es eigentlich.
Schön, dass du dabei gewesen bist.
Vielen Dank. Ja, danke. Thanks for having me, wie man sagt. Ja.
Ciao.
Du hast auf eine strebehafte Art hast du irgendwie alles geguckt bis zum Ende. Ja, und dann geil, hast du oder? Irgendwie sowas geschrieben, habe ich gesagt, musst du aber nicht. Und dann hast du sowas geschrieben wie, ich will da ja nicht rumschlumpern oder so.
Ich schlamper nicht rum. Wenn ihr mich einladet, dann bereite ich mich vor.
Imre, ja, seit 8 Staffeln schlampern wir hier rum. Ja. Das ist der Schlamper-Podcast.
Das ist unser Zauber.
Ich versuche mich anzupassen. Ich versuche da sozial sozusagen mich reinzumorfen in diese Welt.
Ja, das wird schwer. Da kommst du vielleicht nicht mehr rausgemorft. Vor allem, wenn du dich da sozial reinmorfst.
Das Einzige, wo ich echt ein Problem habe, ist das Hundethema. Ich stelle fest, ihr sprecht ja dann doch überdurchschnittlich viel über Hunde. Und da bin ich komplett raus. Ich bin kein Hundetyp, ich bin Katzentyp. Das Problem bei Katzen.
Jetzt hättest du mich an dem Satz früher beenden können?
Ich wollte gerade sagen, wir hatten beide körpersprachlich angezeigt, Ding, du musst kein Hundetyp sein, aber bei Katzentyp, Alter, reiß dich ein bisschen zusammen, Imre.
Tut mir total leid. Das Gute an Katzen ist, man kann nicht so viel über sie sprechen. Es gibt einfach nicht
Weil man sie nie sieht, weil die gar nicht man da sind.
Sie äußern sich nicht weiter, sie machen nicht mit, sie sind nicht deine Freunde, sie sind sozusagen, du bist nur so ein Kissen für sie oder so.
Aber dann nochmal, warum sind Menschen Katzentypen, wenn Katzen nie da sind und Katzen immer nur Kacke sind zu einem?
Naja. Ich könnte jetzt eine lange Liste.
Entschuldigung, es war eine kurze kleine Korrektur an den Herrn Niggemeier.
Katzen riechen nicht. Katzen können sehr gut auf sich selbst aufpassen. Katzen sind starke Charaktere und nicht so, sagen wir mal, nicht so, so kompromittierbar wie Hunde. Also Hunde sind so, wie soll ich sagen, Hunde, die machen, was du ihnen sagst. Das ist mir irgendwie suspekt. Katzen sind Anarchistinnen. Herr Niggemeier meldet sich. Ist das niedlich?
Ich möchte kurz darauf hinweisen, dass abgesehen von dem Punkt riechen nicht, dass alles Dinge sind, die mein Hund komplett erfüllt. Mein Hund ist die Katze unter den Hunden.
Das wird der Grund sein. Und wahrscheinlich ist meine Katze so eine Art Hund dann. Also so eine Art dein Hund in der Verhaltensweise.
Ich finde, alles, was Imre gesagt hat, gilt auch für Stühle.
Ah.
Und so.
Riechen nicht,
machen, sind selbstständig. Das ist so, ja, wow, herzlichen Glückwunsch zu deiner Katze, die nichts macht. Weißt du, was ich meine?
Katzen die Stühle unter den Haustieren, kann man das so sagen?
Katzen sind die Stühle unter den Haustieren. Ich glaube, das kann man so stehen lassen. Sehr gut.
Ja. Und da muss man natürlich tierschutzrelevanzmäßig aufpassen, dass jetzt keiner anfängt, sich regelmäßig auf Katzen draufzusetzen, absichtlich. Da würde ich gerne noch mal kurz sagen, nicht, dass die Leute denken, ach, guck, jetzt fehlt ein Stuhl, aber da ist ja die Katze. Nur, dass
und dann ist, glaube ich, der Hund. Der Hund ist dann eher so der Schirmständer, weißt du, unter den Tieren. Also der ist feucht, der riecht nach Regen.
Ah, der ist mit dem Feucht.
Ist im Weg.
Ja, ach ey, wenn also Hunde mal nach Regen
riechen. Wenn man schon über Möbelstücke redet.
Ja.
Ich wünschte, wir hätten Imre nicht eingeladen. Da gibt mir ein ganz schlechtes Gefühl.
Ach, das tut mir leid. Sarah.
Naja, Imre, ist nicht so schlimm. Bist halt ein Katzenmensch, hätte ich wissen müssen.
Scheiße, habe ich das gleich zu Beginn gesagt. Hätte ich mal
ja, du, ich wollte wirklich sagen, du bist ungünstig eingestiegen. Aber egal, komm, wir kommen zu den Professionellen.
Also, ich kenne aber auch echt nette Hunde im Hinterland. Also, da gibt es schon auch schöne Hunde.
Okay, cool, war fast gerettet.
Du hast meinen auch mal kennengelernt und ich versuche mich jetzt gerade zu erinnern, wir mussten den tatsächlich irgendwie von der Katze fernhalten. Wie war denn das? Musste die Katze draußen sein und der Hund drin oder war das umgekehrt?
Die Katze haben wir, glaube ich, in den Keller gesperrt, als dein Hund hier war.
Wie einen guten Stuhl.
Natürlich.
Ist wirklich so. Wenn man den Stuhl nicht braucht, dann kommt er in den Keller. Eigentlich sind Katzen doch sehr gute Tiere.
Sehr gute Tiere.
Auch den Geruch habt ihr allerdings nie wieder aus der Wohnung gekriegt. Ne?
Vom Hund? Da muss ich die Mund. Katze fragen, ob der noch da ist. Ich rieche nichts mehr, aber die Katze hat sicherlich noch ein Trauma.
Ja gut, das ist aber auch eine Weile her, ne? Schon, sonst würde man schon noch riechen.
Ist eine Weile.
Sag mal, was guckst du gerne, wie ist denn dein Fernsehverhalten inzwischen? Wenn wir jetzt mal von dem, was du gucken musst, also das mal weglassen. Mhm. Was guckst du selber? Bist du noch ein Fernsehgucker? Bist du so ein Streamer oder wieder?
Ja, ich hab so ein paar Guilty Pleasures, die ich gucke und das eigentlich nicht öffentlich zugebe, aber dass ich zum Beispiel, habe ich jetzt mit großem Vergnügen The Great American Barbecue gesehen, so ein Quatsch, also so Barbecue-Contest. Oder ich gucke auch gern hier Storage Wars und so ein Mist. Wenn man wirklich gar nichts ins Hirn soll und auch nichts hängen bleiben soll, dann gucke ich das, um mich einfach runter zu mendeln. Aber Genussgucker bin ich geworden. Ich habe Zappen fast komplett aufgegeben. Also dieses Suchende ist weg. Mhm. Ich gucke wirklich viel, viel gezielter. Das heißt, es ist
aber auch im richtigen Fernseher
drinne? Im richtigen Fernseher drinne gucke ich eigentlich nur noch nachrichtliches Dokumentar.
Ja, aber dann wollte ich gerade sagen, das ist ja nicht so, dass du nicht mehr selbst, sondern du fernsiehst einfach nicht mehr.
Ja gut, ich sehe schon noch fern, aber nur noch sozusagen mit Gewinn. Also wo ich vorher schon weiß, ich kann das nicht verlieren. Also Nachrichten, jetzt natürlich mit großem Vergnügen die US-Wahl, nächtelang die Magic Wall, John King und Co. Ja, ich weiß, wir sprachen drüber. Aber es ist extrem viel gezielter geworden, aber es ist nach wie vor linear und nonlinear. Also beide haben ihre Chance.
Was ist denn dein Genre? Es gibt ja immer, jeder hat ja sowas, womit er gar nichts anfangen kann, selbst wenn es gut ist, und Sachen, die einen fast immer kriegen, selbst wenn sie schlecht sind.
Also eine mit Liebe gemachte Sitcom kriegt mich eigentlich in der Regel. Das ist echt? So eine, ich mag diese blöden, doofen 30 Minuten Dinger, wo Leute Menschen auf dem Sofa sitzen. Und dann sagen so, Mensch, das habe ich jetzt wieder, guck mal, es sind ja wie meine Freunde und so. Da bin ich empfänglich für, das kann ich gut aushalten. Und ich mag sehr tiefe Sachen, also Sachen, die irgendwie auf einer ganz tiefen, schrägen Ebene wahr sind. Deshalb, wir kommen noch drauf, war Upright ein absoluter Knaller für mich. Also Sachen wie This Is Us oder The Crown, also Dinge, die mit gar nicht so vielen Worten sehr viel erzählen. Jetzt kein französischer, 60er Jahre Schinken mit 7 Sätzen, sondern es geht mir um so eine tiefere Wahrheit, die mich dann packt.
Ich dachte nur an, jetzt habe ich vergessen, wie das hieß, mit Mark Ruffalo, der ja, wie wir festgestellt haben, überall mitspielen kann, damit es gut ist. Das müsste ja genau deins auch gewesen sein, ne? Wie hieß das? Der eine ist much as true.
Den habe ich noch nicht gesehen.
What?
Aber Mark Ruffalo ist total toll.
Dann mach mal das. Das ist auf Sky, glaube ich. Ist ganz toll und ganz kaputt und ganz bedrückend auf eine super schöne Art.
Ja, ist gut. Guck ich. Also wie gesagt, ich bin froh, dass The Crown weitergeht. Ich mag auch so diesen Historienkram, Downton Abbey. Das ist alles kein Geheimtipp. Aber
Ging nicht um Geheimtipp. Ging erstmal darum, was du so für ein Glotztyp bist. Weil ich kann zum Beispiel Krimis überhaupt nicht. Und Stefan ist fast nie mit Mystery zu kriegen oder so Grusel-Sachen. Jeder hat ja da so Genres, die er gut kann, und du magst Drama und lustig.
Ich mag Drama und lustig, und ich mag wirklich gar nicht Science Fiction. Überall, wo, wenn irgendwo ein UFO landet, bin ich eigentlich sofort emotional raus. Und ich mag auch nicht Horror und Krimi bin ich auch kein Fan von. Diese Krimi-Flut ist mir ein Rätsel. Ich verstehe, warum es die gibt, warum es so viele, gerade in diesem Land so viele Krimis gibt, gibt es sinnvolle Erklärungen für. Aber
warum? Nennen Sie mir.
Naja, weil das sozusagen geführtes, begleitetes Grusel in einem geschützten Rahmen ist, menschliche Abgründe mit gutem Ausgang. Du weißt als Sofagucker, das geht am Ende gut aus, aber ich darf mich mal kurz delektieren an dem Bösen, dass da um mein Haus schleicht. Da hat es wieder geknackt und ich glaube, der Deutsche liebt dieses im Kontext Gruseln, in sicherem Rahmen. In sicherem Rahmen Abgründe ausloten. Das
ja, aber toll. Du hast gerade ein Riesending für mich aufgemacht, weil ich dachte eben erst, das gilt aber auch für Horror und für Mystery, aber weil du meintest, besonders in unserem Land, es ist natürlich ein Unterschied zwischen einem Krimi, was vielleicht mehr dieses deutsche, hat der seine Kacke aufgehoben bedient, als eine Ketten, also weißt du, was ich meine? Betreutes Gruseln ist Horror auch, aber ein Krimi hat was viel Ordnungsliebenderes, finde ich.
Der Krimi gibt es eben noch die andere Seite. In dem Horrorfilm hast du sozusagen nur das Böse an sich und du hast keine Gegeninstanz. Und im Krimi hast du noch den aufrechten, edlen Ermittler, der am Ende sagt, okay, pass mal auf, lieber Freund, da bist du aber jetzt, ist ja so gegen die Regeln verstoßen und dafür wirst du jetzt sanktioniert. Und diese
Das lieben Auflösung, wir Deutschen.
Natürlich.
Oh, es ist natürlich. Eklig.
Ja, aber das ist genau das, was die brauchen. Du musst dann da sitzen und denken, oh Gott sei Dank, dass dem Recht wieder Genüge getan wurde und dass alles wieder im Lot ist und dass der böse Malermeister aus dem Rhein-Mittelhaus jetzt endlich im Gefängnis sitzt, nachdem er seine Schwägerin erstochen hat. Und das wird aufgelöst am Ende. Deshalb hassen die Leute ja auch einen Tatort mit offenem Ende. Ja. Es gibt, ich glaube, in 10 Jahren 3 Stück aus Gründen. Du hast Geil. Am Ende immer eine Lösung. Du hast immer ein Ergebnis.
Etwas Sauberes auch, was mit Ordnung zu tun hat.
Richtig. Und er sieht sehr ergebnisorientiert fern. Und also er möchte am Ende Nutzen davon haben.
Weißt und es muss das richtige Ergebnis sein. Gibt es nicht, ist es nicht jedes Mal ein Skandal, wenn ganz gelegentlich im Tatort der Böse davonkommt, nicht gefasst wird oder sowas? Das ist doch auch, ja, kannst du doch auch an einer Hand abzählen in 50 Jahren oder so. Und es gibt jedes Mal einen riesen Aufschrei, wo du denkst, Leute, es ist Fiktion. Der rennt da jetzt nicht wirklich draus rum. Oder so. Das können die doch nicht machen. Nein,
es ist nicht zulässig, dass das Böse gewinnt.
Wie das ist toll das ist.
Teil des Spiels.
Es für muss mich das Gute komplett gewinnen. Mindblowing, wirklich. Ich habe noch nie darüber nachgedacht, dass der Deutsche vielleicht so ein Krimi lieber mag als andere Sachen, weil wir so fucking deutsch sind.
Absolut.
Immer, du
Absolut.
Hast alles wieder gut gemacht mit den Hunden.
Danke.
So was liebe ich. Mach's nicht wieder kaputt oder mach's danach wieder gut. Nein,
um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Also das war jetzt sozusagen das, was ich gerne gucke als Ausschlussliste. Also Krimi nicht, Horror nicht und Science Fiction nicht. Mhm. Aber sonst bin ich eigentlich, wie sagt man, ich höre also alles. Ich gucke alles.
Querbeet, ne?
Ja, sagt man, ne?
Bisschen so, auch früher querbeet.
Formatradio-mäßig. Ja, ich höre eigentlich alles.
Sollen wir zuerst über das reden, was du noch als Empfehlung mitbringen wolltest, Gast?
Wir können gerne eigentlich, wie ihr möchtet. Ihr seid die Gastgeber.
Sarah, was ist jetzt von der Dramaturgie der beste Ablauf?
Schon, ne? Ich glaube, wenn der schon so vorbereitet ist, lass uns doch direkt einsteigen mit, was wir vorbereitet haben.
Ja, okay.
Weil es klingt so, als müsste es ihm gefallen. Und lass uns weiter jetzt in der dritten Person von ihm reden, während er da ist.
Das finde ich gut. Das baut auch gar nicht so eine Bringeschuld auf jetzt. Oder so. Also das ist das Gute,
aber
dass
ich
das ganz drucklos einfach erzählen kann.
Grob haben wir dich, eigentlich müssten wir dich dann befriedigt haben halbwegs mit dem, was es zu gucken gab, oder? Kein Krimi,
halbwegs,
keine
genau.
Infos. Ja, wobei, die Ghost-Geschichten.
Es gibt einen etwas aus dem Rahmen fallenden Beitrag, den ich mich ein bisschen durchgearbeitet habe. Wir kommen noch drauf.
Ich will kurz, seid nicht sauer, aber ich muss kurz zeigen, was mir hier gerade angereicht wurde. Ein Teller voller Stullen.
Du musst es höher halten.
Na, dann fällt es um. Warte mal, ich habe hier quasi einen ganzen Teller voller Kohlenhydrate.
Schmalzbrot.
Stullen und in der Mitte sind Gummibärchen, die aussehen wie Wassermelonen.
Zum dann was die Menschheit in der Lage ist inzwischen.
Dann fahre ich schnell mal die Triggerwarnung ab, ne?
Ja, mach mal schnell.
Achtung, Triggerwarnung ab. Jetzt wird gegessen in diesem Podcast und mit vollem Mund geredet.
Und los.
Das ist alles
schmeckt Sarah. Auch wie Wassermelone.
Nein, aber wir sind das nie. Nein. Nie sind wir das. Hm. Aber wir sind mit, was war das für eine Reaktion? Ist gar nicht so gut, die Melonen.
Das ist verwirrend, das ist sauer. Da bin ich ja nicht so Fan von. Und es schmeckt nach Melone, aber das kennt man vom Gummibärchen nicht. Ich sag euch,
ist das jetzt die Stulle oder das Weingummi?
Was das ist das Weingummi, das Wassermelonengummi. Bei Stulle mache ich doch nicht so ein Gesicht. Bei Stulle kriege ich diese, wie sich aus wie so ein Herzchenaugen-Smiley. So, Entschuldigung.
Soll ich mal Upright vorstellen?
Mach mal bitte.
Ich habe, die Hörer werden sich, an diese Empfangsgeräten werden sich erinnern, Sarah nicht. Ich habe dafür schon mal geschwärmt vor einem halben Jahr. Einfach nur so in so einer Nebenbeischwärmung vor der Sommerpause oder sowas. Mhm. Und habe es geschafft, das wirklich so schlecht zu erzählen, dass ich wette, dass die Zahl der Zuschauer verwirrenderweise gesunken ist danach.
Ich will kurz sagen, dass selbst ich verwirrt war. Ich erinnerte mich noch grob, ganz grob, was du gesagt hast. Und dann habe ich es geguckt und dachte, what? Ich dachte, das wäre was anderes.
Ich hab es so verkackt.
Versuch's nochmal.
Ja.
Und jetzt läuft es aber zum Glück auf Sky und dann können Leute sich das auch selber angucken. Und Upright ist eine 8-teilige Geschichte, ein australisches Drama, ein bisschen Comedy, aber viel Drama. Mhm. Es ist die Geschichte von Lucky, der einem gescheiterten Musiker, der mit einem Klavier auf dem Weg ist zu seiner sterbenden Mutter. Mhm. Und dem es irgendwie sehr, sehr wichtig ist, dieses Klavier rechtzeitig zu seiner Mutter zu bringen, mit dem Klavier zu Hause anzukommen, bevor sie stirbt.
Ich glaube, es ist ihm sogar, entschuldige, aber es ist ihm sogar wichtiger, das Klavier zu Hause anzubringen, als sich selbst. Also wenn nur das Klavier ankäme, fände das auch nicht schlimm.
Das ist jetzt, die Details können wir jetzt gleich nochmal diskutieren.
Das machen wir.
Und sehr, sehr schnell passiert ist, dass gleich nach, weiß ich nicht, einer Minute oder zwei, er in einen Unfall verwickelt wird, beziehungsweise ihn selber auslöst. Und eine sehr junge Frau namens Meg, ein Mädchen, die mit ihrem, wie nennt man das denn auf Deutsch eigentlich? Pickup ist eigentlich im Grunde der deutsche Wagen für so ein Auto, wo man aber hinten so eine Ladefläche drauf
hat. Ich glaube, die heißen Pickup.
Man spricht von Pickups.
Ja, die Australier nennen es halt Ute. Verwirrenderweise, wie Utensil Vehicle oder sowas. Und die fährt ihm rein und dann haben sie halt irgendwie das eine Ding, wo das Klavier drauf war, ist kaputt und dann müssen die beiden jetzt halt zu zweit irgendwie quer durch Australien. Die fahren, ursprünglich ist er in Sydney losgefahren, müssen nach Perth, das sind irgendwie 4000 Kilometer, man kann das sehr schön auch auf der Karte alles nachgucken, ich habe viel recherchiert und fahren halt durch so menschenleere Landschaften und es ist in dem Sinne jetzt ein Roadtrip. Und nebenbei passieren viele Dinge, es kommen immer neue Hindernisse und parallel dazu lernen wir halt die Hintergrundgeschichten von beiden sehr kaputten Charakteren kennen, die sich dann auch unterwegs hassen und lieben und ich hätte fast gesagt Abenteuer bestehen, das wäre aber wieder so eine schreckliche Formulierung, die dafür sorgt, dass niemand guckt. Ja,
das klingt wie drei Fragezeichen dann, ne?
Ja, so ist es nicht. So ist es nicht und ich muss noch kurz sagen, der Hauptdarsteller ist Tim Minchin, den ich sehr liebe, der tatsächlich ein Musiker ist, der ganz tolle Songs macht, die man auch nicht so richtig so ein Genre zuordnen kann.
Eines.
Jetzt Imre.
Kann ich kurz sagen, was ich dachte, was es wäre? Aus irgendeinem Grund hatte ich es abgespeichert, als ein australischer Musiker fährt mit seinem Klavier durch die, also das ist in dem Sinne ja erstmal richtig, aber ich dachte, das wäre Doku. Und der fährt mit seinem Klavier, dachte ich, durch Australien und dann spielt er irgendwo Klavier und ich dachte, ugh, komm, ich habe so viel ausgesucht in letzter Zeit, lass Stefan mal was aussuchen, aber boah. Aber ich das war es gar nicht.
Stefan hat das so ein bisschen zu artig erzählt.
Ja. Nein, das ist jetzt erstmal die
Zusammenfassung. Der versucht,
eine sachliche Inhaltsangabe zu machen.
Okay, ach so, das ist
so läuft's bei uns.
Jetzt darfst du sagen.
So läuft das bei euch. Ich finde, das ist super schöner, kaputter, menschlicher, warmer, warmes Fernsehen. Das ist total, weißt du, das hast du ja schon mal jetzt gesehen, dass so ein Outlaw irgendwie mit ein 16-jähriges Runaway-Girl irgendwie findet und die machen jetzt zusammen irgendwie was. Das hast du schon mal gesehen. Aber das ist jetzt so, das ist super schön schräg und sehr Coen-Brüder-mäßig, wenn man schon irgendeinen Vergleich sucht, weil du hast einen Haufen sehr absurder und trotzdem irgendwie glaubwürdiger Absurditäten. Da steht irgendwie ein Kamel in der Wüste. Ah, alles klar. Da spielt so ein Motorradrocker vierhändig Klavier auf dem Truck hinten drauf. Okay, ist wohl Australien. Scheint normal zu sein. Keine Ahnung. Und du hast halt diese Beziehung zwischen den beiden, die absolut unsexuell ist. 16-jähriges Mädchen, 42-jähriger Typ oder 44-jähriger. Du hast so ein kleines Nicken in Richtung Nabokov, weil die halt so tun, als ob sie Vater und Tochter sind auf ihrem Zwangstrip da. Aber es ist absolut unsexuell, wie in Leon der Profi oder so. Natalie Portman und Jean Reno. Oder in Lost in Translation, Johansson Murray. So, du hast halt diese tolle Beziehung zwischen diesen beiden, von denen du ahnst, dass sie irgendwelche Abgründe fühlen.
Kurz an der Stelle.
Dass sie einander gut tun. Ja.
Ja. Ich wollte nur kurz einwenden, es steht natürlich dauernd die Drohung im Raum, dass sie im Zweifelsfall sagt, dass es irgendwie eine Pädo-Beziehung ist. Und
ja, sie sagt es ja in der Klinik auch einmal ganz kurz am Anfang.
Also die Drohung steht immer im Raum, im Grunde gerade dieses Unangemessen der Beziehung, wenn es nicht Vater und Tochter ist, dann irgendwie auffliegen zu lassen.
Das stimmt. Ich glaube aber, ich hatte an keiner Stelle so ein Gefahrengefühl. Sozusagen wirklich so kommen könnte oder so. Nee. Oder? Das ist ein Screwball-Ding, das sozusagen davon lebt, dass die so unterschiedlich sind in jeder Beziehung. Und es ist irgendwie, es sind auch geile Sprüche, ne? Also, also die Frage, warum ist ein Dominant-7-Akkord, der sich in Moll auflöst, traurig? Das ist eigentlich, das ist das, was über allen so schwebt. Und das ist eigentlich ist das ganze Thema dieses Dings so. Jede Nebenrolle ist toll und manchmal, wenn du einen Fehler machst, entsteht aus Versehen was Schönes. Ist auch so ein Satz, wo ich sage, das ist einfach toll. Also es passiert eigentlich nicht viel, aber es ist alles auf so eine ästhetische Art kaputt. Also so, und da ist was Verletztes in den beiden und
jeder trägt auch so ein bisschen seinen Rucksack mit sich rum. Ne? Also ich habe bis jetzt erst 4 oder 5 Folgen gesehen und habe noch nicht das Gefühl, alles zu wissen über die beiden. Es wird sehr aufgebaut, dass da irgendwie, die sind ja auch so abhängig voneinander. Ne? Ihr Auto und sie kann aber nicht fahren wegen der Hand und deswegen sind die beiden so ein bisschen aneinander gezwungen auch und irgendwie trägt jeder seinen Kram mit sich rum. Ich mag es auch sehr, sehr gern. Ich finde, das Erste, was ich aufgeschrieben habe, war hübsch und unnervig, weil ich ja immer für so wahnsinnig zu haben bin für unnervig, weil ich auch dauernd, wir sprachen sprachen letztes Mal bei Damen-Gambit darüber, dauernd erwarte, dass irgendwas passiert, dass irgendwas neue Leute kommen und die sind bestimmt schlecht oder diese Beziehung wird bestimmt weird und diese Sachen passieren oft nicht, was ich angenehm finde. Ich bin selber nicht so ein riesengroßer Fan von Road-Movies, egal wie schön das Land, egal wie auch dieses Australien, was von dem man viel sieht und es sieht natürlich unfassbar schön aus, diese rosanen Salzseen und man sieht einfach viel vom Land, wollte ich sagen. Ist das ein Land oder ein Kontinent oder beides?
Beides war.
Ja, das ist schön. Ich kann verstehen von außen, dass das schön ist. Berühren tut es mich nicht, weil ich aus irgendeinem Grund, Roadmovies machen mich auf eine unangenehme Art so rastlos. Ich glaube, wegen dieser ganzen Reiserei, weil man nie irgendwie so ein geheimes Zuhause hat, wo man, und ich bin großer Fan von so Nesten. Das stresst mich daran, aber nicht wegen der Serie, sondern nur wegen dem Genre. Ich mag das.
Wobei, ja? Ohne es zu spoilern, es ist so ein bisschen der Punkt. Also das ist kein Roadmovie, finde ich, der das On-the-Road-Sein feiert, sondern der eigentlich das Ankommen feiert. Aber den logischerweise halt frühestens in der letzten Folge.
Ja, und die ist dann wieder sehr, sehr berührend, ohne das zu spoilern. Aber es hat mich so angefasst, dass ich da auf dem Sofa tatsächlich ein Taschentuch brauchte. Das kann ich mir offen sagen. Es war wirklich sehr, einfach sehr warm. Das hat so eine, ich weiß nicht, das ganze Ding hat so eine kupferfarbene Schwüle. Das klingt komisch, aber vielleicht wisst ihr, was ich meine. Mhm. So ein bisschen Südstaaten-Charme, obwohl es gar nicht in Südstaaten spielt. Also so eine Schwere irgendwie, aber gleichzeitig, was Stefan gesagt hat, die feiern nicht das Unterwegssein. Die feiern das irgendwo zu Hause sein. Sie feiern das Ankommen mehr als das Losfahren.
Ja, wobei sind Roadmovies nicht immer die Suche nach eigentlich irgendwohin ankommen wollen. Also ich will jetzt kein krasses Philosophenfass aufmachen, aber es geht ja selten darum, lass mal Urlaub machen, sondern es geht ja immer darum, auf der Reise nach sich selbst zu sein und sich zu finden und irgendjemand zu finden und ich habe keinen Bock
mehr. Ja, aber das ist meistens vorsätzlich. Also du hast in den meisten Roadmovies hast du zwei oder mehrere, die extra losfahren und sagen, oder die gar nicht anders können jetzt. Und diese beiden, die wollen eigentlich gar nicht auf der Straße sein. Sie wollen nicht sich suchen müssen. Sie sind da sozusagen aus Versehen gelandet. Und gerade dieses Mädel, das vor etwas flieht, was sie tief traumatisiert hat, was man schon früh ahnt, deshalb bleibt das verraten. Gerade dieses Mädchen will eigentlich gar nicht da sein, wo sie ist. Sie genießt das auch nicht, da auf dem Felsen zu stehen und ins Meer zu gucken. Sondern sie will eigentlich wieder dahin können, wo sie herkommt. Und das geht aber irgendwie nicht. Stefan? Deshalb ist es kein klassisches Roadmovie.
Ja, das stimmt.
Ich liebe es total. Es sammelt mich von der ersten Sekunde an. Ich mag ja wirklich, weil ich auch inzwischen so eine kurze Aufmerksamkeitsspanne habe, mag ich es, wenn es Serien oder Filme schaffen, mich in den ersten 60, 90 Sekunden einzufangen. Mhm. Ich finde, das gelingt total. Wir fangen in dem Klavier an, sind so für so ein paar Sekunden mit der Kamera in dem Klavier und sind dann da raus. Und dann passiert wirklich ganz schnell dieser Zusammenstoß. Und sie beschimpft ihn sofort, das haben wir noch gar nicht erwähnt, wie aggressiv sie gegenüber der Welt ist. Sie macht ihm sofort irgendwie Vorwürfe. Wir kapieren sofort, also in den ersten Sekunden sehen wir, dass er irgendwie so Medikamente nimmt, was für ein fertiger Typ er ist, sind sofort in der Geschichte drin. Das Einzige, bevor ich jetzt hemmungslos schwärme, ich finde, zwischendrin ist es wirklich schmerzhaft, wie viele Hindernisse die noch haben. Von daher würde ich dir so ein bisschen widersprechen, weil du sagst, das, was so dramatisch passieren könnte, passiert gar nicht. Mhm. Ich finde, es gibt zwischendurch, keine Ahnung, Folgen 4, 5, 6, 7, wird wirklich alles, wenn du denkst, okay, jetzt sind sie aber auf dem Weg und dann passiert noch was und es wird noch schlimmer und er verliert noch was und dann ist noch irgendwas dazwischen gekommen. Das soll so sein. Das soll, glaube ich, auch schmerzhaft sein, weil es erhöht dann irgendwie auch die Fallhöhe. Aber da sitze ich dann tatsächlich so ein bisschen erschöpft auch als Zuschauer davon, denkst du, ach echt, jetzt das jetzt auch noch?
Ja, das hatte ich wieder vergessen. Du hast recht. Die sagen ja sogar, irgendeiner von beiden sagt ja als Witz zwischendurch dann auch, Alter, wir sind nicht fucking Thelma und Louise. Was ich ganz cool finde, das stimmt so. Und da fängt so ein bisschen an mit Rennen schnell, lass den Motor an. Den Teil habe ich irgendwie vergessen. Vielleicht bin ich da eingeschlafen.
Allein mit wie vielen Autos die unterwegs sind im Lauf der Show. Die fahren mit einem Auto sozusagen beide los und allein, was wir an Fahrzeugen erleben, weil einfach dauernd auf irgendeinem Parkplatz irgendwas passiert.
Ich weiß nicht, ob es das gibt, aber ich würde das gerne mal sehen, dass jemand auf der Karte mal nachzeichnet, wie viel die vor- und zurückfahren. Also wie lange die brauchen, bis sie endlich ihrem Ziel näher kommen, weil es dann immer wieder einen Grund gibt, irgendwie nochmal zurückzufahren. Das ist aber so Jammern auf hohem Niveau. Ich finde das lustig, ich finde das warmherzig, ich finde dieses, das ist ja immer gewagt, so eine altkluge Kindfigur zu haben. Ich finde, die ist super, die Schauspielerin ist super. Das wird immer, wenn es gibt so Momente, finde ich, wo du merkst so, oh, jetzt machen sie die ganz große Pathos-Kitsch-Schublade auf. Und immer, wenn ich denke so, jetzt ist es vielleicht zu viel, wird das gebrochen. Und dann kommt irgendein Kommentar dazu oder, oh, das ist auch einfach die Folge zu Ende. Und diese Geschichten, die sie erzählen, die halt bis zum Schluss, also die ganze Geschichte von ihm erfährt man wirklich erst in der letzten Folge. Und ich finde das total schön. Ich habe es jetzt komplett noch mal ein zweites Mal geguckt. Und ich hatte wirklich nur so kleine. Manchmal ist es ein bisschen dick aufgetragen. Manche Geschichten, manche Twists siehst du kommen. Es muss dann auch nicht jedes Mal ein Gewitter sein, wenn gerade die dramatischen Sachen passieren.
Ach, das ist schon okay.
Ja.
Das ist schon, das passt schon. Und was du sagst mit diesem, warum man ihr das abnimmt oder warum sie nicht unangenehm altklug ist. Ich glaube, der Grund ist, dass man ihr das ansieht, dass sie da einen Schmerz mitbringt. Dass sie da was hat, an dem sie leidet. Sie ist nicht einfach nur eine Kodderschnauze so, die dann nervt und die schon alles gelesen hat und alles weiß, sondern du merkst sofort, dass das ein Schutz ist und dass dahinter was ganz, ganz, ganz Zerbrechliches lauert. So. Und das kriegst du nicht hin, wenn du normal, ich weiß, was du meinst, diese altklugen Kinder, die die Erwachsenensätze sagen und eigentlich mit Gleichaltrigen überhaupt nicht reden können, weil die irgendwie alle nur in leere Augen gucken und das ist furchtbar anstrengend. Das ist sie überhaupt nicht.
Die ist gut gecastet. Ich habe auch gleich ganz am Anfang aufgeschrieben, dafür, dass die so nervt und sie nervt natürlich am Anfang nochmal extra, weil sie ja auch nerven soll, nervt die nicht so sehr. Wisst ihr, was ich meine? Man sieht, die soll nerven, aber es kriegt einen nicht so, dass man denkt, ja, ist auch mal gut, sondern es wird immer rechtzeitig aufgehört oder wie du auch schon sagst, in eine andere Richtung abgedreht oder so. Das fand ich auch erstaunlich. Die sind eh beide geil unamerikanisch, was sie ja auch de facto sind, aber ich finde, man sieht sie ihn auch
keine
an.
Sind, ja.
Aber ihr wisst schon, manchmal, der sieht so aus wie ein Gesicht, was ich schon lange nicht mehr gesehen habe im Fernsehen. Ja. Dabei sieht der ist ja weder hässlich noch sehr speziell oder so, aber dennoch hat man das Gefühl, schon lange nicht mehr so ein Gesicht gesehen und das gilt auch für ihre Fresse, finde ich. Das sieht angenehm anders aus als alles, was man immer sieht.
Ja genau, ist noch nicht so tot geguckt. Ne? Also du hast diesen Typen könnte ich jetzt auch gar nicht so beschreiben. Also was ist das R? Also Stefan, du hast ja mal gesagt, dass du beim ersten Mal, als du das erwähnt hast, gar nicht wusstest, wie du ihn eigentlich beschreiben sollst. Was ist das eigentlich für ein Kerl so? Und das ist auch gar nicht so einfach. Also erfolgloser Mensch und Musiker ist so das eine, aber so als Charaktertyp, der ist ja kein Loser oder ist ja auch keiner, dem alles schief geht, sondern der ist ja auch schlau. Also er ist ja auch nicht doof oder so und nicht mal richtig, richtig unglücklich. Der ist einfach psychisch krank, hat diese Panikattacken und aber gleichzeitig halt auch eine coole Sau.
Vielschichtig, also, der hat so mehrere Seiten. In Ami-Filmen ist der Kranke immer nur verrückt und die Anstrengende immer nur anstrengend und der hat mehrere Seiten und sie auch.
Was ich mag, was mich natürlich sehr abholt, es gibt mehrmals so Szenen mit ganz schrecklichen, hilfsbereiten Menschen. Also der ist halt auch ganz viel genervt von seiner Umwelt und vor allem von anderen Leuten. Und auch von Leuten, die sich dann wirklich anpuppen als jemand, der eigentlich nur helfen will und eigentlich was Gutes tun. Man sieht ihm so an, wie das die Pest ist. Auch verschiedene Szenen, wo wirklich alle anderen Menschen unerträglich sind für ihn. Und ich finde, das ist sehr, sehr überzeugend dargestellt. Und zwar braucht es dafür das gar nicht, dass die anderen Leute wirklich unerträglich sind. Sondern die
sie sind einfach da.
Genau.
Sie sind einfach anwesend. Alle anwesenden Menschen gehen ihm auf den Sack. Egal, ob die nett sind oder nicht nett sind. Damit kommt er nicht zurecht. Und das finde ich, Da bist du dann also auf die Frage, kann man sich damit identifizieren? Kommt vor.
Ich weiß, euch halt wird es nicht aufgefallen sein. Ich habe nur eine Sache, die mir wichtig war, diese Anleitung, wie man einen Tampon reinsteckt. Es gibt so einen Moment, wo Mac ihre Tage bekommt und damit jetzt mit so einem Tampon nicht so viel Erfahrung hat und dann geht sie, glaube ich, in eine Tankstelle oder irgendwo hin und kauft dann da Tampons und steht so ein bisschen ratlos rum und weiß nicht, wie genau man das nochmal macht. Und ich liebe, da könnt ihr kein Gespür für haben, weil ihr nicht wisst, wie es ist, sich einen Tampon reinzustecken, aber sie benennt es exakt, weil sie weiß halt, sie meinte halt einfach, es fühlt sich, so steck ihn so weit rein, bis er nicht sehr unangenehm ist. Ein bisschen unangenehm ist es, aber wenn man ihn spürt, ist doof. Bisschen unangenehm ist vollkommen in Ordnung. Und das war, mir fällt jetzt der O-Ton nicht mehr ein, aber es war wirklich für alle Ladies, die zuhören, exakt so fühlt es sich an, sich einen Tampon in den eigenen Körper reinzustecken.
Und aber die Formulierung war einfach mildly uncomfortable. If it's mildly uncomfortable, it's fine.
Du hast auch geschrieben. Ja, aber das war schön und ich liebe es, dass dafür Platz ist. Ich weiß, es ist nur eine Kleinigkeit, aber nimm dir doch da eine Minute Platz, um das zu machen, nur für nichts einfach.
Und das, obwohl diese Folgen sowieso nur angenehm kurz sind. Das sind 30 Minuten, Folgen. Genau, also nicht 45, keine auf eine Stunde aufgewalzte Episode, sondern es ist tatsächlich kompakt und wir haben trotzdem Zeit. Mhm. Das ist, das musst du erstmal schaffen, in 30 Minuten Zeit zu haben.
Und voll. Es ist halt auch lustig. Also ich finde, es gibt auch Szenen, absolut, die einfach nur auf Comedy zielen. Es gibt eine, wo er steht und so ein Bösewicht an seiner Tankstelle ablenken muss und einfach in ein Gespräch verwickeln für möglichst lange. Und das ist so absurd, wie er da steht und völlig hilflos versucht, mit ihm zu reden übers Rauchen. Have you tried vaping? Looks almost as cool, but not quite. Und dann versucht er mit ihm über seinen Man-Bun zu reden und sowas. Und es ist einfach nur Comedy, die aber jetzt nicht, also ich, vielleicht ist es auch ein Schenkelklopfer, keine Ahnung, aber es ist von der Mischung so unerwartet in was sonst einfach auch gerne
nein,
auf die Tränendrüse drückt.
Das ganze awkward Dings, sich über awkward silences amüsieren können, das machen die sehr gut. Dieses kleine zwischendurch, so that's a man bun. Das ist ja noch nicht mal ein fucking Satz. Also ich glaube, den hat er nicht gesagt, aber so dieses vor sich hin stottern, wenn man nicht weiter weiß.
Das ist die Not, du hast kein Thema, ja, genau. Du musst ihn aber ablenken, du musst mit ihm sprechen. Es gibt nichts, worüber ihr sprechen könnt, ihr kennt euch gar nicht. Mhm. Meine Lieblings lustige Szene war die in der Arztpraxis, wo Lucky Beruhigungspillen haben möchte und der Arzt ihm die verweigert. Er sagt, nein, das gebe ich dir nicht, die machen abhängig. Mhm. Und er sagt dann, nee, ich höre damit auf, sobald ich in Perth bin, verspricht er. Und der Arzt sagt, sie hören nicht auf. Ich war mal in Perth. Das fand ich auch so schön.
Das ist eh so ein Ding mit Perth, ne? Ich kenne mich überhaupt nicht aus mit Australien. Ist das die uncoole Stadt in Australien?
Es ist die uncoole Stadt. Ah. Es ist die industrielle, uncoole, nicht so schöne und nicht so toll kulturelle wie Melbourne.
Aber was sie jetzt mit der Innenstadt gemacht haben?
Das ist auch so ein süßer, süßer Running Gag.
Ja, auch ein kleiner zwischen uns jetzt. Stimmt's?
Ach, ja. Total. Ach so. Ist das mit Berlin oder was?
Nein, für die Leute, die die Serie gesehen haben, sind ja nur wir drei da.
Die Serie gesehen.
Und wir wussten jetzt alle, was wir damit meinen.
Wir wussten alle.
Sagt mir noch was zu Australien. Berührt euch das? Ihr reist ja gerne, glaube ich, Stefan zumindest. Ist das was Schönes für euch, diese Natur da?
Australien ist ein fantastisches Land, fantastischer Kontinent. Und es ist sehr lange her, dass ich da war. Ich bin in einem großen Jumbo hingeflogen und zwar im Nichtraucher. Das Problem der Raucher begann eine Reihe hinter mir, ohne Glaswand, ohne Vorhang.
Wie lange ist denn das her? Wann durfte man denn noch rauchen?
Frühe 90er.
Okay.
Frühe 90er. Also ich war 7. Nein, ich war um die 20. Mhm. Und Australien ist grandios, aber das ist jetzt auch nicht Geheimwissen. Was man da sieht, ist so, dass es sich auch sehr, sehr weit weg anfühlt. Das ist alles sehr, sehr anders. Mhm. Und trotzdem, irgendwie fühlt man sich sehr schnell heimisch. Die Leute sind cool und es ist einfach, sie sind einfach glücklich, wenn mal einer, also damals war das so, die waren glücklich, wenn einer zu ihnen kam, um mal zu gucken. Das kannten die so nicht. Also klar, haben die Touristen gehabt damals schon und alles. Aber es war so, ich fühlte mich so auf eine nette Art wahrgenommen, interessiert gefragt, ob ich in der Hitlerjugend wäre oder ob wir denn in Europa inzwischen auch Waschmaschinen benutzen
würden. Und warst du? Wir haben da nie drüber gesprochen, Imre.
Ich hatte meinen Mitgliedsausweis nicht dabei, sonst hätte ich das natürlich gleich.
Natürlich. Du warst ein passives Mitglied.
Das war gar nicht böse gemeint. Das war einfach das zeigte einfach Interesse. Diese Ferne von allem auf der Welt, auf wie weit die einfach von allem weg sind. So, ne? Ganz niedlich.
Ich war da noch nicht, ich war nur mal in Neuseeland. Neuseeland ist aber ganz anders und vor allem legen Neuseeländer und Australier sehr, sehr großen Wert darauf, dass sie ganz anders sind wie die anderen.
ist das so ein Bayern und der Rest von Deutschland Ding?
Ja, wobei diese ganzen, also tatsächlich diese
Holland, ganzen Deutschland-Ding eher so, ne?
Diese ganzen Landschaften gibt es tatsächlich nicht in Neuseeland, okay. Das ist schon Australien. Ich fand, es hatte für mich aber in dem Sinne nicht, das war jetzt nicht, dass ich da saß, so, oh, sind das tolle Landschaften. Ich fand das eher so ein bisschen auch so eine Warnung vor dieser Leere und diesem Kargen und den merkwürdigen, also die merkwürdigen Menschen, die da drin sind, die irgendwie gleichzeitig gefeiert wurden, die aber halt auch wirklich merkwürdig waren. Ich habe das nicht so sehr gesehen als, da muss man mal hinfahren.
Hm. Ja, viele Menschen sind ja dann so berührt von der Natur. Ich habe die nur wahrgenommen und dachte, nee, also ich konnte verstehen, dass Leute das schön finden, aber es hat original nichts mit mir gemacht, was aber eben auch daran liegt, dass ich dieses ganze Road-Ding und diese Weite, mir ist das gruselig. Ich mag es gern, ich will nur noch mal sagen, dass es bei mir aber trotzdem vielleicht, sagen wir mal, nur für so eine 7 reicht, weil ich dann, und ich hätte sogar Bock, das weiter 5. zu gucken, aber 7 von 5, genau.
Also wenn ihr mit Zahlen kommt, bei so mir ist es
ganz reingedroschen hat es jetzt nicht. Aber es gibt eigentlich nichts zu meckern, außer mein Herz hat nicht mitgemacht.
Okay.
11 von 10 bei dir, Stefan.
Ja, ich liebe das wirklich. Ich liebe aber tatsächlich, aber ich kann es nicht ganz davon abstrahieren, Tim Minchin ist, der spielt da auf eine Art auch sich selbst. Oder zumindest ist da viel von seiner Persönlichkeit drin. Und also schon von daher holt mich das total ab. Ich möchte noch zwei Kleinigkeiten feiern. Das eine ist, es kommt irgendwann, ich glaube ab Folge 6, ein fantastischer Bösewicht noch, Esme. Eine fantastische Bösewichtfigur, die man könnte jetzt auch diskutieren, wie böse die wirklich ist, aber die finde ich sensationell. Mhm. Und dieses total kleine Detail, aber sowas mag ich auch immer, wie dir den, also die Sendung heißt Upright, weil das Klavier halt ein Hochkantklavier ist und kein Piano. Ich glaube, die Amerikaner nennen es dann Upright oder die Australier.
Na, das ist ein ganz normales Klavier, was man aber aufrecht transportieren soll. Das ist es, glaube ich.
Na, es ist ein ganz normales Klavier, aber das Wort für Klavier im Englischen ist, glaube ich, Piano. Und damit du unterscheiden kannst, ob es ein Piano ist oder ein Hochkant. Ah, ich sehe große Fragen.
Ich würde mich jetzt nicht in einen Streit ziehen lassen, aber ich würde behaupten, es beschreibt nur den Zustand, in dem es transportiert werden soll.
Wie auch immer.
Ich google ist ja das, während ihr streitet.
Vollkommen wurscht.
Es ist vollkommen wurscht. Was nicht wurscht ist, ist, wie schön sie in jeder Folge diesen Titel einmal inszenieren, der nämlich hochkant in der Landschaft rumsteht. Und das ist einerseits völlig egal und andererseits, finde ich, vermittelt das so sehr das Gefühl, dass Leute liebevoll Lust hatten, was Besonderes sich auszudenken und nicht einfach irgendeinen Vorspann davor zu machen. Und das hat für mich diese ganze Serie, die ist irgendwie besonders und warm und lustig und die hat mindestens 11 von 10 Punkten.
Ja, sag ich ja, 7 von 10 Punkten.
8, sehr gute 8 von 10
Punkten. Also wenn wir es zusammenzählen, 26 von 10.
26
das
von 10
Punkten. Ziemlich viel. Das ist ziemlich viel.
Upright Piano ist tatsächlich ein Ding. Also es gibt Pianos, die man Upright Pianos nennt. Das ist also nicht nur die Art, wie man sie transportieren soll, sondern auch der Name, der vielleicht darauf basiert, dass man sie so transportieren soll. Aber es ist kein Flügel, sondern ein Klavier. Vielleicht ist das der Unterschied?
Naja, eben der Flügel ist ja das Gegenteil. Da liegen ja, sind genau. Ja die Seiten horizontal. Also nicht upright, sondern wie sind das Gegenteil von upright?
Vertikal, horizontal, upright. Liegend. Quer.
Nicht hochkant, sondern querkant.
Ja, das querkant. Ist auch die Art, wie die Seiten liegen. Das heißt, querkant. Das upright bedeutet, wie die Seiten liegen. Bei so einem normalen Klavier ist.
Weil sie kein Wort für Klavier haben.
Das habe ich doch gerade gesagt.
Ja.
Hätte ich dir nur richtig zugehört, verdammt.
Liebe so. Menschen an den Dieser-Empfanggeräten, wenn ihr jetzt einfach nochmal eine Minute zurückspult.
Könnt ihr mich mehrfach hintereinander demütigen, ja.
Es ist aber auch völlig wurscht, es ist ja vermutlich im übertragenen Sinne gemeint, wie auch immer, es ist völlig egal. Ich finde es einfach toll, wie es typografisch da in der Landschaft rumsteht. Ich mag fast alles daran.
Es ist mit großer, großer Liebe. Man merkt, dass es ein Herzensprojekt ist, ne, von ihm. Ja. Also man spürt das einfach genau, wie du sagst. An jeder Stelle ist die bestmögliche Lösung. Bis hin zu diesen ganz kleinen Rollen wie diesem Oboisten, der da irgendwann auftaucht, diesem Ex-Oboisten, diesem Betrunkenen, der diesem Pickup ganz am Anfang auftaucht, nur einen ganz kurzen Auftritt hat. Aber ich hätte ihm stundenlang zuhören können,
wie es geschwurbelt. Der ihm da dieses Sixpack-Bier verkauft, ne?
Genau, genau.
Ach ja, jetzt weiß ich, wie du meinst, ja.
Mhm. Ja.
Ein bisschen verwirrend ist es, dass Tim Minchin jetzt vor ein paar Tagen auf Twitter geschrieben hat, es könnte gut sein, dass es eine zweite Staffel gibt. Ich weiß nicht, ob ich mich darauf freuen soll, weil das Ende ist eigentlich ein sehr gutes Ende. Mhm. Da bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Aber wenn der das macht, wird das schon gut sein.
Ich merke, dass ich weiß erst seit 2 Wochen, dass eine Miniserie etwas ist, was zu Ende ist. Ich dachte immer, das ist einfach nur eine Serie mit sehr wenig Folgen, sodass es noch nicht mal eine Serie ist, sondern nur eine Miniserie. Aber augenscheinlich sind Miniserien etwas, die ein garantiertes Ende haben, ohne zweite Staffel. Ist das richtig erstmal?
Ja.
Und ich lerne das jetzt erst zu schätzen. Ich habe auch keine Lust mehr auf Sachen gucken, die geil sind, und dann mit so einem beschissenen Cliffhanger irgendwo hingeschmissen zu werden. Und das kann kaum nachdelivert werden. Und ich liebe, wenn Sachen auch so konzipiert sind, dass sie ein Ende haben müssen. Deswegen ist mein neues Lieblingsgenre, glaube ich, Miniserie, seitdem ich weiß, was es ist.
Ja. Dann kann ich dir wirklich, wirklich empfehlen, es zu Ende zu gucken, weil es hat ein sehr klares Ende, ohne zu sagen, wie es ausgeht. Aber
ja,
es
verstehe.
Ist wirklich ein kleines Schleifchen am Ende drauf.
Dann lass uns einfach dafür sorgen, dass sie keine zweite Staffel kriegen.
Ja. Und gerne Tim Minchin googeln, mein Lieblingsweihnachtslied von Tim Minchin auf YouTube gucken, White Wine in the Sun oder einen tollen Song, der heißt Not Perfect und ich werde jetzt einfach Tim Minchin Promoter.
Ich bin wie so ein kleiner Lemming, als du gesagt hast und Tim Minchin googeln, bin ich sofort hier mit der Hand in
hast du gemacht? Scheiß, jetzt gerade
ins YouTube live. Und wollte dabei diesen Weihnachtssong abspielen und dann dachte ich auch nee, dann kriege ich wieder Ärger, weil dann kommt Musik von wo und Technik und so, aber ich bin wirklich so, der Stefan hat gesagt, man soll den googeln, okay, ich mach das mal.
So nur, bist du gar nicht.
Nee, ich dachte, deswegen, ich war selber überrascht. Ich war so, ja, okay. Aha, okay, Weihnachtslicht.
Ja, ich sag, das liegt daran, Hundetyp. Das ist Hundetyp. Hundetyp macht, das liegt daran, dass du machst, was man dir sagt.
Ja, so? aber Stefan ist auch ein Hundetyp und deswegen verstehen wir uns richtig gut. Wir
und das wäre wirklich gut neu, dass ich Sarah schon so dressiert hätte.
Ist wirklich ungewöhnlich.
Neue Erkenntnis. Vielleicht müssen wir aber müde heute.
Sehr müde, kann sein, dass es daran liegt. Also kann sein, dass es häufiger noch passiert. Sag irgendwas, ich mach's einfach.
Du hast jetzt eine Stulle gehabt, jetzt müsste es ja wieder gehen.
Ich habe fast alle Stullen aufgegessen. Habt ihr das mitbekommen? Der Teller ist like completely empty.
Ein Wahnsinn.
Aber ja, da sind auch diese kleinen Weintrauben.
Ja, aber die esse ich ganz leise. Hört man mich eigentlich essen? Weingummi. Ich kaue ganz langsam und alles.
Nein, ich habe.
Ist auch schön fürs Gespräch, weil ich da mal die Klappe halte, ne?
Ach. Das habe ich gehört.
Ja, aber du hast jetzt die Aufgabe, Truth Seekers inhaltlich vorzustellen.
Soweit hatte ich nicht gedacht, dass das jetzt ja mein Job ist. Ich weiß überhaupt nicht, wie irgendjemand heißt. Könnt ihr mir zwischendurch die Namen immer einwerfen? Die Geschichte.
Ja, Gus Roberts.
Also, pass auf. Truth Seekers läuft auf Prime, ist eine Serie mit, ich glaube, auch knapp 30 Minuten, 25, maximal 30 Minuten und handelt im Grunde von
Gus?
Gus, der arbeitet bei einer britischen Telekom-Variante, Smile heißt das, da geht es im Grunde, ist der da im Kundenservice und ist, glaube ich, einfach nur dafür zuständig, die Bandabdeckung, sagt man Bandabdeckung?
Und WLAN und alles.
UK-wide einfach dafür zu sorgen, dass das Internet und Fernsehen und das ist ja alles zusammen irgendwie funktioniert. Privat hat er aber auch noch so einen YouTube-Kanal, der Truth Seekers heißt und da wendet er sich so ein bisschen paranormalen Fähigkeiten, wollte ich sagen, Phänomenen zu und so weiter und so fort. Er kriegt einen neuen Partner an die Seite gestellt, nämlich
Elton John.
Ach so, natürlich
Elton John.
Elton John. Der wiederum hat eine sehr zauberhafte Schwester, die so ein bisschen eine Angststörung hat und mit der wohnt er zusammen und bei sich zu Hause ist. Das sind so die Hauptfiguren. Es kommt noch eine junge Frau hinzu, die
Astrid.
Astrid, danke schön. Astrid, deren Mutter und gesamtes Haus leider vor ihren Augen abgebrannt ist und die seitdem von dem Geist ihrer Mutter verfolgt wird, glaubt sie. Und diese drei machen im Grunde, wenn ich es jetzt mal sehr abkürzen kann, so einen sehr moderne, sehr lustige Variante von den Ghostbusters. Also im Grunde müssen die drei immer durch die Gegend fahren und das Internet ganz machen, kommen aber dauernd an Häusern vorbei, die haunted sind und so. Es ist so ein klassisches Prinzip von, ich sollte sagen, dass es Comedy ist. Es ist eigentlich gedacht als Comedy, aber es ist nicht, darüber reden wir sicher gleich, sehr, sehr, sehr albern oder lustig, sondern es bemüht sich sehr wohl auch diese paranormalen Fälle, die natürlich sehr klein und einfach und so sind, zu erzählen. Und es hat im Grunde pro Folge gibt es einen neuen Fall, den man löst, aber auch wie bei richtigen Serien so einen großen, der sich durchzieht, nämlich die Geschichte mit Astrids Mutter und noch Zahlen, die aus irgendwelchen Geräten hören. Da muss man jetzt, glaube ich, nicht so detailliert werden. Ne? Die drei sind so moderne Ghostbusters, es ist britisch und ich habe das Gefühl, dass ich alles gesagt habe. Fehlt noch was für einen Inhalt?
Es gibt noch
diesen Vater, ne? diesen Schwiegervater, der bei ihm wohnt.
Ach so, ja.
Der sozusagen Comic Relief mäßig da ab und zu mit einem ferngesteuerten Treppenlift hochfährt und so ein bisschen komischen Quatsch ins Internet hochlädt aus Versehen und so. Das ist aber, glaube ich, jetzt für die
genau, Gus so ist eher auch so ein bisschen nerdiger Typ, der eben nur mit seinem, ne, hat eine verstorbene oder Wecke, da weiß ich gerade.
Ja, verstorben.
Er ist doch verstorben. Die Emily. Ex-Frau, genau, und der Vater wohnt bei ihr. Und alle sind so ein bisschen nerdig. Es ist sehr, ja,
fertig. Es wird zunehmend, es gibt noch den einen großen Plot, der sich so dann erst im Nachhinein so ein bisschen, so langsam rausschält von so einer großen Weltverschwörung. Aber mit der dann am Ende vielleicht alles zusammenhängt. Ich habe es im Gegensatz zu Imre auch nicht zu Ende geguckt. Ich habe irgendwie 5 Folgen oder sowas gesehen.
Ja.
Weil du nicht wolltest oder weil du es jetzt nicht geschafft hast? Also inhaltlich oder pensumsmäßig?
Weil ich nicht wollte.
Ja, ich verstehe.
Soll ich mal sagen als erstes, wie ich es finde?
Sag mal.
Ich mochte das mögen. Ich wollte das wirklich mögen. Ich liebe, auch wir haben die Namen noch gar nicht genannt. Nick Frost spielt Gus. Nick Frost kennt man aus den Filmen von Serien von Simon Pegg und Filmen mit Simon Pegg. Simon Pegg hat so eine kleine Nebenrolle da als der Chef von dieser Telekom-Firma. Ich liebe Simon Pegg. Ich finde Nick Frost einen ganz tollen Typ. Ich habe gedacht, das muss super sein. Ich wollte das super finden. Ich finde es nicht super. Ich finde, es ist nicht lustig genug. Ich finde, es ist nicht wirklich gruselig, obwohl sie diese Fälle durchaus ernst nehmen, diese Mystery-Sache. Sie machen sich Das sagt Simon Pegg, hat es in einem Interview gesagt, dass das der Trick sei, sich nicht über die Mystery-Sachen lustig zu machen, sondern die schon ernst zu nehmen und nebenbei halt irgendwie eine Comedy zu machen.
Aber genau das machen sie, will ich schon mal nochmal sagen.
Ja, das machen sie.
Sehr gut getroffen.
Aber die Mystery-Sachen finde ich banal in der Auflösung. Die Comedy-Sachen sind nicht lustig genug. Eigentlich habe ich wirklich gedacht, das ist was für mich, es ist auch ein bisschen klein. Ich finde, man merkt sehr, dass es was Britisches ist und nicht was Großes, Teures, Amerikanisches. All das mag ich eigentlich. Und ich saß aber davor und habe mich vor allem gelangweilt. Es ist jetzt nicht total misslungen, aber gemocht habe ich es nicht.
Echt? Ich fand es gut.
Ja, also mir ging es leider genauso wie Stefan. Es war halt so, andauernd gehen irgendwelche Türen auf in irgendwelche dunklen Räume mit irgendwelchen quietschenden oder blinkenden Geräten. Es nebelt und dauernd hast du irgendwelche, ich habe nichts gegen elektroplasmische Spektrometer oder so, ja, aber ich habe ja schon gesagt, immer wenn Paranormalität ins Spiel kommt, wenn das spukt, und wenn du schon diesen Steven Soderbergh Free Jazz irgendwie hörst oder so, dann weißt du, jetzt kommt wieder gleich was mit Gadgets und Grusel. So. Und das fand ich
aber das
nicht
ist ja ein bisschen
genug.
Aber warte mal, das brechen sie ja so ein bisschen ironisch. Da habe ich schon das Gefühl, dass das ihre Art von Comedy ist, zu sagen, dass du so ein bisschen das brichst, dass diese ganzen klassischen Versatzstücke aus diesen Mystery-Sachen auch so halb ironisch eingeführt werden. Dadurch, dass es ganz klassisch gemacht wird, wie in diesen Mystery-Sachen, hat es auch irgendwie eine Brechung von, hey, wir wissen alle, was jetzt kommt.
Das stimmt, aber es war für Comedy-Horror war es dann zu wenig Horror und für Horror-Comedy war es zu wenig Comedy, so kann man sagen. Also es ist nicht konsequent, das muss auch nicht konsequent sein, aber du hast einerseits diesen Anspielungsreichtum von, was weiß ich, Twilight Zone und dem ganzen Kram bis hin zu Jurassic Park, eine Flut von Anspielungen, die ich gar nicht alle entschlüsseln kann, weil ich überhaupt gar keine Ahnung von dem Genre habe. Aber ich ahne sozusagen, dass Leute, die das hauptberuflich gucken, so ein Kram, dass die da eine große Freude dran hatten, das alles wiederzuerkennen. Ich fand die Geschichte aber zu dünn. Es war dann irgendwie, menschenfressende Dechiffriermaschinen und so. Und dann, es passiert einfach so wenig. Also das ganze große Überthema ist ja Seelenwanderung sozusagen und auch Hitler-Erwähnung ist natürlich auch Pflicht in der britischen Serie, also dass das irgendwie um Nazis geht am Ende, ist auch irgendwie wichtig und so, das war alles ganz nett, aber ich bin nicht überzeugt, weißt du, wenn man kam nicht richtig aus dem Puschen irgendwie auch am Anfang und ich sag mal so, wenn man das jetzt auf diese zwei überträgt, dann bin ich eher der Elton, also der Zweifler, der Zögernde, der irgendwie denkt, was macht der Typ da? Und so, mag ich diesen wahnsinnigen Enthusiasmus. Jedes Mal, wenn irgendwo eine Tür aufgeht, glaubt er, das war ein Geist. Also, er inszeniert halt alles wie ein Gruselthriller irgendwie in seinem niedlichen kleinen YouTube-Kanal. Aber ich fand's wirr. Ich fand's tatsächlich verwirrend.
Aber ich glaube, dass das so sein muss, weil es stimmt schon komplett, es ist nicht richtig konsequent, weil die Fälle, aber das hat mich so daran fasziniert. Ich dachte, ich bin eingestiegen und dachte, verstehe, es ist eine witzige Serie. Aber dann ist es gar nicht oft genug witzig genug, um einfach nur Comedy zu sein. Und dann war ich sehr überrascht, dass die diese Fälle durchziehen. Natürlich überhaupt nicht sehr kompliziert, sie sind sehr einfach und sie haben dann halt auch einfach so ein Ende im Sinne von so, dit war dit. Ne? Aber ich mag das, weil das hat eben so was Ghostbusterhaftes. So jeden Tag gehen wir in ein anderes Geisterhaus und dann kommen die Geräte und man britzelt rum und irgendein Geist wird irgendwo reingesaugt und fertig. Und ich mag, wie klein lustig das ist. Ich liebe das durchgehend. Also ich mag an dem Angas nicht nur so diesen Enthusiasmus, sondern was der ja viel besser spielt, ist dieses Altkluge, so dieses, ich weiß schon, wie der Hase läuft. Man sieht, der ist eigentlich traurig und unglücklich und Nerd und trotzdem tut er sehr abgeklärt, was seine Videosachen angeht und so. Das finde ich viel schöner, diesen kleinen. Und das allein der Name Elton John, der wird ja immer nur so vorgestellt als Elton und dann soll er nochmal seinen Nachnamen sagen und dann sagt er John. Und dann wird da nicht ein Witz drüber gemacht, sondern allein das ist der Witz, dass einfach nur der ist. Und es gibt vermutlich da draußen Menschen, die heißen Elton John. Und ich liebe das. Ich liebe, dass der sich dann einmal wird der Witz über Eck nochmal gemacht, da wird er, glaube ich, vorgestellt, ne? Und er sagt, und wer ist das? Und er sagt, das ist Elton John und das Gegenüber sagt, haha. So, aber es ist halt Elton John und diese kleine Art von Albernheit liebe ich sehr. Es ist mir nicht zu lustig und es ist mir nicht zu gruselig.
Ja, aber da hast du gleichzeitig auch wieder diese dauernd diese zerbröselnden Untoten, also immer wieder ein, der so, dann kommt wieder so einer aus dem Schrank. Und
ja, aber da wohnen die Monster im Schrank, Imre. Kennst Achtung, du gar keine Monster? Die.
Ja, ich habe, also ich weiß nicht.
Also ich würde es jetzt auch nicht privat wegbingen im Sinne von, wow, ich kann nicht genug davon bekommen. Aber Sachen dafür, dass es mir so hingelegt wurde und ich dachte, puh, hat es mich dann doch wirklich amüsiert. Also genau das, es amüsiert mich und zwar durchgehend auf einem guten Niveau. Aber es kriegt mich nicht inhaltlich, es kriegt mich jetzt auch nicht, super gruselig, ne, da ist jemand im Schrank. Das berührt mich gar nicht, da habe ich schon viel geilere Sachen gesehen. Aber die Kombi ist irgendwie niedlich und neu und ich finde es vor allem also, sehr zauberhaft irgendwie.
Es ist auch da wieder mit Liebe gemacht, wie Upright auch. Das merkt man auch, dass die ganz, ganz, ganz viel Spaß bei der Arbeit hatten. Aber ehrlich gesagt überträgt sich dieser Spaß nicht so sehr auf mich. Vielleicht liegt es daran, wie gesagt, dass mir die Entschlüsselungsmechanismen fehlen und ich das alles nicht erkenne, was die da alles treiben.
Selbst so Kleinkram wie die Kommen, Kos.
Diese, ja, sehr gut. Das war lustig.
Das ist lustig. Kofkoll, Koscon. Die ja, Coventry also. Collectibles und Cosplayer Convention.
Ja. Oh, das hast du dir rausgeschrieben.
Jawohl.
Sehr aber da allein dieser Witz, der wird nicht einmal benannt. Es wird immer nur gesagt, oh, ich muss so, komm, Kopf.
Kopf, ich liebe
das. Ich mag sowas, mag ich gerne.
Ich finde, also es hat ein paar schöne, lustige Momente und ich hatte am Anfang auch gehofft, dass es mehr werden. Es ist, wo ich kurz dachte, die Sendung kriegt mich, die Serie kriegt mich, ist, wo wir schon in dieser paranormalen Welt sind von Gus. Und dann sehen wir im Hintergrund so eine Figur, die so durch den Raum schwebt. Sieht aus wie so eine körperlose Figur. Das darf man spoilern, oder? Das wird ja dann, das ist in der ersten Folge. Und es ist halt der Vater, der auf dem Treppenlift irgendwie gerade runterfährt.
Der aber super langsam fährt, der Scheiße.
Ja. Ganz langsam, der Treppenlift.
Da gab es ja noch... Ja,
und ferngesteuert. Also, er hat eine Fernsteuerung dafür. Ja.
Ich find,
also der Sohn.
Ach so, ja.
Der Sohn steuert den Vater auf dem Treppenlift fern.
Der wollte doch einen tollen, großen Abgang machen auf dem Treppenlift und ganz lange nein rufen. Dann fährt der aber so lange, dass du damit nicht... Ach, so einen kleinen Quatschhumor.
Es hat solche Momente. Es hat einen tollen Witz, finde ich. Das ist der Fall in der ersten Folge, wo die Frau dieses Team da von der Telekom zu Hilfe ruft und sagt, dass ihr Fernsehen nicht mehr funktioniert. Und dann stellen sie relativ schnell fest, dass sie einfach die Kabel durchgeschnitten hat. Und deswegen nichts mehr sehen kann. Und Gus sagt dann den wunderbaren Satz, genau, Einsamkeit kann Leute sehr, sehr verzweifelte Dinge tun lassen. Und das ist halt gleichzeitig so ein Kommentar über sein eigenes trauriges Leben, wo er irgendwie sich in diese Welt reinstürzt. Es hat so ein paar Dinge, es ist mir aber wirklich zu wenig. Das eine Szene, die ich mochte, ist nochmal, in der dritten Folge gibt es so eine Szene mit so einem Medium im Wohnwagen, die so eine Seance irgendwie macht. Das ist so eine kleine Welt, die auch dieses ganze große paranormale Zeugs in so eine kleine Wohnwagenwelt bringt, auch sehr britisch und sowas. Das fand ich ganz toll, die Figur fand ich schön. Insgesamt war mir das zu wenig, leider.
Du meinst diesen 40-Pfund-Exorzismus da in diesem Trailer, wo das Gewitter sozusagen, oder quasi Gewitter, wo da alles erzittert und Blitze schlagen und so weiter. Ja, ja. Also mein Lieblingsgag war, ist 6G. 6G finde ich geil. Sie bauen eine kleiner Tritt in Richtung 5G-Schwurbelei, dass sie halt jetzt ein 6G-Netz aufbauen. Und mit dem ist natürlich noch viel mehr möglich als mit dem 5G-Netz sowieso schon, was uns alle kaputt macht und die Hunde zerfrisst. Und das haben sie ganz süß eingebaut.
Die Hunde?
Diese
5G zerfrisst die Hunde?
What?
Die Hirne.
Oh,
die Hirne.
Ich habe auch Hunde verstanden.
Oh, ihr seid fixiert.
Ich dachte schon, Gott sei Dank, die echt? Hirne. Okay, naja.
Ja, aber immer, what nein, are the odds? Zwei Leute haben Hunde verstanden und du bist ein Katzenmensch. Es ist sehr wahrscheinlich, dass du Hunde gesagt hast.
Wahrscheinlich habe ich Hunde gesagt, ja. Wahrscheinlich. Ihr habt mich irgendwie, ich weiß auch nicht, infiltriert.
Habt ihr nachgeguckt, wer der Darsteller ist von dem Schwiegervater?
Natürlich, Malcolm McDonald.
Und woher kennen wir den?
McDowell. Den kennen wir als, Rupert Murdoch in Bombshell.
Nee. Wir kennen ihn als Alex in Clockwork Orange.
Ja, das auch.
Ich habe beides nicht gesehen. Ich dachte nur, der ist irgendwie Rupert heiß Murdoch. Für einen Alten.
Aber du kennst das Poster von Clockwork Orange. Das ist der
was?
Der quasi.
Das ist der?
Ja.
Irre, weil ich habe mich wirklich, vorhin habe ich noch eine Folge geguckt, gedacht, irgendwas hat der. Der sieht irgendwie gut aus. Der sieht irgendwie aus, als wenn der als junger Mann ein super spezielles, cooles Gesicht gehabt hat. Aber hat er ja dann, ne? Ich google mal kurz.
Hat er ja als Alter auch noch. Also den hat man ja schon.
Deswegen,
also, das ist so einer von diesen Typen, wo du den Namen nicht drauf hast, aber das Gesicht. Du kennst den, du weißt, du hast den schon dreimal gesehen oder fünfmal.
Krass, und, jetzt sehe ich es gerade.
Jetzt hast du es.
Ja. Geil.
Irgendwie.
Auch das mit den Augen vor allem, weil das ist ja Augen, ja, ist ja später auch nochmal ein Thema, wie wir uns erinnern, ne? Das fand ich unschön, die Sache mit dem Auge.
Mit dem Peak, ja, ich darf nicht verraten. Aber es ist, ja, ich habe es fast erzählt. Aber es ist tatsächlich unschön.
Da kann ich, das ist so eine der Sachen, wo ich nicht gut hingucken kann. Fingernägel und Augen, von mir aus
ab, Köpfe, offene Beine. Aber Moment mal. Wir haben das doch gehabt in dieser, worüber haben wir denn vor 3 Folgen gesprochen?
Ja, bei Ratchet. Ja, ja, kann ich auch nicht gut. Ich gehe nur nicht aus dem Zimmer wie Christoph oder du.
Ach so.
Ich mache einfach und dann gucke ich, wie es sich gehört, hier durch die Hand.
Ich habe immer gedacht, dich lässt das total kalt.
Mich lässt vieles kalt, aber konkret Augen sind mein Problem. Okay. Augen und Fingernägel. Ich will lieber wirklich komplett gevierteilt werden, später, wenn ich tot bin, als dass mir jemand vorher noch so einen Fingernagel rausreißt. Das wäre mir wirklich wichtig.
Ja.
Ich muss auch gut an dieser Stelle einen kleinen Werbeblock machen, nachdem ich das vorhin für Tim Minchin schon gemacht habe. Von Simon Pegg und auch mit Nick Frost ist Spaced. Eine der besten Comedy-Serien, die ich kenne. Von 1999 sind so 2 Mid-20er gescheiterte Typen, Mann und Frau, die sich als Paar ausgeben, um so eine Wohnung zu kriegen.
Wie wir eigentlich.
Also.
Dich haben super viele Leute gefragt, ob wir geheiratet haben. Es kommen immer wieder Leute, die
werden. Moment, ich wiederhole das nochmal. 2 gescheiterte Loser-Typen, die sich als Paar ausgeben, um eine Wohnung zu kriegen. Achso, ja, okay, jetzt.
Ja, um Plätze in Restaurants zu kriegen, aber ich meine, ich finde es schon.
Ja, die Restaurantsache, das darf niemand hier erfahren.
Nee, darf niemand erfahren. Nee.
Heißt Spaced, kann man sich angucken auf Prime auch. Ist voller popkultureller Anspielung. Es ist so charmant. Ich habe sicherheitshalber vorhin noch mal eine halbe Folge geguckt, ob es vielleicht schlecht gealtert ist nach 20 Jahren. Nein. Angucken. Not. Spaced. Immer wieder angucken. Ja. Eine der besten. Ich muss so ein bisschen. Ich habe manchmal Angst, kann es sein, dass wenn ich zu sehr für was schwärme, dass Leute denken, vielleicht ist es doch
nicht. Dann eher nicht. Das kann passieren.
Nein.
Das ist dieser trotz des aufgestellten Konsumenten.
Ich glaube nicht,
Es ist ganz okay. Versucht es mal. Also jetzt ohne besonderen Druck.
Ist nicht so Stefans
Druck.
Ding.
Ich frage es nächste Woche ab.
Ansonsten, es war Truth Seekers, weil ich fand es trotzdem albern und hübsch genug, wenn man denkt, oh, ich habe Bock, was ein bisschen was zu gucken, was nicht komplett Trash ist, aber auch nicht mit so viel aufpassen muss man so sehr nicht. Und dafür gibt's oft genug kleine Kichereien und kleine Kichereien machen mich oft glücklicher als lautes Lachen. Also ich fand es schon sehr niedlich, auf Prime läuft es, die Herren sind so, kann man, muss man aber auf keinen Fall zu Ende, ne? Das ist so ein bisschen euer...
Und ja, das ist so, genau, das ist so eine solide 4,5 von 10. Und aber noch einmal nutzloses Wissen für 100. Die beiden, Simon Pegg und Nick Frost, sind Schulz und Schulz in der Animationsverfilmung von Tim und Struppi. Das kann man auch, wenn man möchte, wissen. Und Shaun of the Dead haben wir noch nicht erwähnt. Ja. Das war eigentlich die Serie, die sie sozusagen ganz berühmt gemacht hat. Aber die beiden sprechen Schulz und Schulz. Und ich glaube, ich habe es nicht gesehen, aber ich glaube, das kann lustig sein.
Shaun of the Dead ist so eine Zombie-Parodie. Die sind sehr groß in diesem Parodie-Genre. Oh, Genre-Parodie-Genre. Is that a thing?
Ja.
It's a thing.
It's a thing now.
We just invented it.
Ja.
Okay. Ja, it's a thing now, genau.
Nice.
So.
Ja.
Dann hat Imre noch was mitgebracht. Ich sehe gerade auf meinem Zettel, ich wollte euch kurz erzählen, es ist ja der gesamte, was ist euch bei euch in der letzten Woche passiert, Teil weggefallen. Deswegen muss ich trotzdem erzählen, was in meiner Woche passiert ist.
Ist denn bei dir in der letzten Woche so passiert?
Gut, dass du fragst. Ich habe inzwischen jeden Trash weggeguckt, name it, auf TV Now. Und auf Binder, und zwar alle Staffeln. Deswegen ist nicht mehr viel übrig und deswegen habe ich mich nochmal an aktuelle Project Runway-Folgen getraut, die mir über eine Dienstreise per Fax geliefert wurden. Und Not So Bad, weil ich das so lange nicht mehr gesehen habe, ist jetzt ja ohne Heidi Klum, ist jetzt mit so einer anderen, die nicht wehtut, und mit Christian Siriano oder wie der heißt, der ja da mal der Gewinner ist und der super niedlich ist, den kann ich gut leiden. Und es ist ganz gut. Ich habe das so lange nicht mehr gesehen, und es wird kaum gekrischen und es wird viel geschneidert und Mode und so. Und das fand ich ganz angenehm und wollte das nur mal erzählen. Ja, bitte.
Sarah, wenn du wüsstest, was mein Herz für einen kleinen Sprung gemacht hat in diesen 2 Sekunden dramatische Pause, ist jetzt mit einer anderen, weil ich sofort wieder dachte, oh Gott, bin ich eingefroren, bist du eingefroren,
ist die ganze Technik. Entschuldigung, man muss im Flow bleiben.
Also bitte bewegt euch weiter.
Ich versuche die ganze Zeit dabei, Bewegung zu machen.
Nicht übertrieben, es hat wirklich so klein, ich bin auch nicht mehr, ich bin auch keine 50 mehr.
Ey, verstehe, manche Sachen funktionieren nur auf der Bühne, nicht im Internet. Ich glaube, Kari Kloss oder so vielleicht, aber die ist wirklich so ein angenehmes Modelmädchen, was nicht nervt und nicht blöd ist und so. Und das war schön, mal wieder zu sehen. Es ist Staffel 18 inzwischen, 18. Das ist schon krass.
Vielleicht, Vielleicht sollten wir kurz sagen, dass wir uns sehen, das habt ihr bestimmt schon mal erklärt, aber dass wir uns sehen und die Zuschauer uns aber nicht. Ja, so ist es nämlich. Ja,
ich glaube aber,
dass wir nicht in einem Studio sitzen.
Nein.
Alles
artig. Ja. Stefan und ich haben ja beschlossen, wieder in einem Studio zu sitzen, weil wir uns so lange nicht gesehen haben, exakt 3 Tage, bevor der nächste Lockdown kam. Also wir waren schon mal einmal dieses Jahr in einem Studio. Vielleicht haben wir damit auch die 8. Welle losgetreten. Das kann sehr gut sein. Das wollte ich nur zwischendurch sagen, weil es um Fernsehen ging. Aber wir können jetzt auch wieder über richtige Sachen.
Imre, was hatten wir am Anfang gesagt über das Ruckeln und Stoßen ans Mikrofon?
Dass ich das möglichst unterlassen soll, mein Hase. Ich werde das versuchen. Gott, du bist ja wirklich streng, Tonmeister Niggemeier da. Lieber Gott. Oder habt ihr das mit dieser so gedealt, dass sobald es irgendwo knarzt, gibt es weniger
Honorar? Stefan ist sehr unentspannt, seit er der Produzent ist.
Ah,
naja, ich bin der Produzent vom Ganzen und das jedes Mal.
Alles klar, es geht auch auf den Ruf, muss man auch sagen. Ja. Wenn es knarzt, ach, das ist wieder so eine Niggemeier-Produktion.
Mit ja.
Ja,
sein Signature-Sound ist so ein Knarzen und so ein Einfriergeräusch.
Jawohl, genau. Sarah, jetzt ist passiert.
Entschuldigung, ich wollte einmal den alten Ich-bin-eingefroren-Witz machen und Stefan ist doppelt so rot geworden, wie er eben war, nur in der einen Sekunde. Ich bin jetzt ganz still. Imre, du hast auch noch was mitgebracht.
Ja.
Es geht nie um Geheimempfehlungen übrigens, sondern nur um Sachen, die man abfeiert.
Absolut. So wie Truth Seekers, Seekers zum Beispiel. Ich habe mitgebracht Parlament. Ist jetzt nicht mehr ganz taufrisch, aber es ist... ist das eine Serie? Ja, wenn man das erstmal so hört, denkst du, ach du Scheiße, was ist das für ein öffentlich-rechtlicher Blödsinn? Eine Serie über die EU-Bürokratie. Comedy über die EU, das ist wie so ein SPD-Wahlwerbespot zur Europawahl ein bisschen. Das ist so, da denkst du, da wehen sie so mit blauen Fahnen und singen, wie toll Europa ist und so. Und
Gegenteil
ist der Fall.
Das läuft auf One.
Auf One, richtig. Es ist die Geschichte eines sympathischen jungen Politidealisten namens Semi, der für einen komplett dämlichen französischen EU-Parlamentarier arbeitet. Und das ist so, ja, ich fand es ehrlich gesagt, ich fand es noch ein bisschen toller als Eichwald MdB. Also noch so ein bisschen als Einblick in so eine Politwelt. Es ist im Prinzip eine Feier dieser merkwürdigen International Community, die da in Brüssel und Straßburg den Laden am Laufen hält. Da ist so eine also da ist eben dieser Sammy, da ist dieser Michel, der Abgeordnete, der von nichts eine Ahnung hat und sagt, ich bin seit 3 Jahren hier, da kann ich doch jetzt nicht anfangen zu fragen, wie es hier läuft. Also der ist einfach stinkfaul und doof.
Wie ich.
Und es ist, es ist eine Liebeserklärung an diese Typen, die viel schlauer sind als die Abgeordneten, für die sie arbeiten. Ne? So eine, da ist so eine durchgeschusselte Brexit-Abgeordnete aus England, die eigentlich gar nicht weg will und eine ziemlich überraschend rechtsradikale junge Schwedin. Und Christiane Paul ist dabei als gefühllose Lobbyistin, so eine Söldnerin der Interessen, die eigentlich für jeden arbeitet, der ihr Geld dafür gibt. Und mittendrin ist dieser Sammy, der sich da mit großen Augen umguckt. Und du lernst halt die EU-Bürokratie kennen. Und das klingt erstmal ganz schlimm, Bürokratie, aber es ist ein liebevolles Spiel mit Klischees. Es ist wahnsinnig clever geschrieben. Und meine Lieblingsrolle ist so ein geheimnisvoller Bürokrat, der ist Sekretär des Fischereiausschusses. Und die erste Aufgabe von Sammy ist jetzt zu verhindern, dass den Haien weiterhin die Flossen abgeschnitten werden. Finning. Mhm. So. Das ist natürlich eine Metapher, Haifischbecken und so weiter und so fort, aber das ist gar nicht so wichtig.
Das habe ich schon wieder gar nicht gepackt. Ich bin so dumm, dass ich 41 werden konnte, wirklich. Ich hätte so weit
nicht gedacht. Ich kann mich auch irren. Vielleicht lese ich da auch nur irgendeinen Scheiß rein, der gar nicht existiert.
Das
ist
toll, ich übernehme das für andere Sachen, wo ich Eindruck schinden muss. Danke, das ist toll, danke.
Und es geht also, wie gesagt, viel um Klischees, aber sehr liebenswert. Die Deutschen sind natürlich alle Wurstesser, die Kommunisten sind alle grau und dieser Sammy will jetzt also das Finning beenden und es ist, das Gute daran ist, du hast die EU und darin spiegelt sich also dieses persönliche Beziehungsgeflecht. Natürlich verknallt er sich in so eine Rose da aus England, eine ganz charmante und so. Und du hast diese EU als riesengroße Kosten-Nutzen-Rechnung, in der die sich jetzt so wie in so einer Kita irgendwie kennenlernen und miteinander klarkommen müssen und so. Und du hast wirklich schönen und irgendwie auch schlauer machenden Einblick in diese Welt, von der du schon immer dachtest, das ist der absolute Wahnsinn. Und die sind alle gierig, faul, doof und gesteuert von irgendwelchen Interessenverbänden. Und ich habe den Verdacht, wenn ich das gesehen habe, dass es nicht so weit weg von der Wirklichkeit ist, wie ich hoffe, dass es wäre. Aber es ist es, glaube ich, nicht. Und sehr, sehr schön.
Es ist eine internationale Koproduktion auch, oder?
Belgisch, Deutsch, Französisch.
Das könnte auch abschreckend sein.
Da hörst du auf, wenn du das hörst. Ich sag doch, das klingt nach so einem öffentlich-rechtlichen zwangsentkrampften Mist.
Ich habe schon viel davon gehört. Ich höre viel Gutes davon. Es ist nur nicht, ich weigere mich immer ein bisschen, weil mich das Politikding nicht interessiert. Was macht's denn so speziell? Die Art von, oder so gut für dich? Die Art der, die Schauspieler, die Art des Humors? Was ist daran so super dann?
Also daran ist, es ist sehr schön geschrieben, mhm. Also es ist einfach sehr sorgfältig geschrieben und es ist halt auch einfach super besetzt. Also diese Sätze, wie gesagt, ich habe den einen Satz schon gesagt, ich bin seit 3 Jahren hier, da kann ich nicht, das geht noch weiter. Da sagt er, das ist wie bei diesen Schülern, die in der 6. Klasse ankommen, ohne lesen und schreiben zu können, für die ist das einfach zu spät, die verkaufen später Drogen. So, und dass du diese Welt da draußen auf diese EU-Welt überträgst, dass das sozusagen so eine Glasglocke aus Wahnsinn ist, in der sich eigentlich die ganze Welt wiederfindet, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Die reden Sprachkauderwelsch, das ist babylonischer Wirrwarr, der da herrscht, aber sie wollen eigentlich alle dasselbe, nämlich nicht, dass Europa ein Erfolg wird und auch nicht, dass irgendwie das, was sie da tun, die Welt irgendwie voranbringt, sondern sie wollen ihre Interessen durchbringen. Ob das die spanischen Fischer sind oder die deutschen Wurstfreunde, die wollen erstmal, dass das, was sie wollen, durchkommt. Und dafür machen sie einen Riesenfass auf und unternehmen alle Tricks. Und ich habe den Verdacht, wie gesagt, dass das in der Wirklichkeit ganz genauso abläuft.
Ich habe jetzt eine schlechte Nachricht für alle Leute, die jetzt sofort diese Serie gucken wollen.
Eine wirklich schlechte Nachricht, muss man sagen.
Ich habe nämlich vorhin gedacht, so pro forma gucke ich mir das mal ein bisschen an, wenn du davon schon gleich schwärmen wirst. Es geht aber nicht mehr. Es ist aus der Mediathek verschwunden.
What?
Ich weiß nicht, warum. Es ist nicht mehr.
Kein Mensch kann das erklären. Da hast du mal.
Ich kenne zwei Leute bei One. Vielleicht rufe ich mal an und sage, mach mal wieder rein.
Ruf da mal an.
Sag denen mal,
wie. Da hast du mal so ein Ding. Und dann versteckst du es im Schrank. Ich verstehe es wirklich nicht. Nee,
die sind,
ich weiß,
dass die super stolz darauf sind. Vielleicht ist es nur ein Fehler. Ich habe ja, seriös läuft ja bei One. Und deswegen wusste ich, dass die diese Serie haben.
Also Sarah, du kümmerst dich darum, dass das wieder in die Mediathek kommt?
Ja, ich denke, ich muss ja beim NDR auch nochmal anrufen. Ich muss bei so vielen Sendern klären.
Alternativ könnte natürlich sein, dass die wollen, dass man das jetzt auf DVD kauft oder so.
Ich fürchte fast, dass da die große Parlament-DVD-Box mit Audiokommentar und ich weiß nicht was und Take-Offs noch. Und
kleinen Featurettes. Gibt es noch Featurettes?
Gibt es noch DVDs? Jetzt ja, mal ohne. Also natürlich gibt es DVDs, aber bringen Leute noch am Ende von so einer Serie jetzt Lost? Das macht man das?
Gute Frage. Keine Ahnung. Imre, weißt du das?
Also. Ich überlege gerade, also ob man das noch im Laden kaufen kann.
Ich würde sagen, ich gucke mal, ob es sowas wie This Is Us als DVD-Box gibt. This Is Us.
Also es gibt die große Bond-Box, gibt's die Friends-Box, aber ob das auch so bei sozusagen Brot- und Butter-Produktionen ist, das weiß ich nicht.
Ah ja, gibt's, aber nur so von den ersten Folgen, sehe ich gerade. Season 3 bis Season 3 ist schon on DVD. And yes, I do speak English all the time.
Yes, und dann kam wahrscheinlich die Neuzeit und die haben das einfach abgebrochen, die weitere Veröffentlichung.
Aber die Neuzeit ist ja schon länger als Staffel 3 von This Is Us, oder?
Das ist richtig.
Also wir werden in der nächsten Folge, wird Sarah aufklären, wie sie es geschafft hat, das Parlament wieder frei in allen verfügbaren Mediatheken zu sehen ist.
Ich schreibe mir das jetzt wirklich auf.
Ja.
Ich wollte noch wissen, wie Christiane Paul ist, das habe ich mir noch aufgeschrieben, weil ich die früher immer so unfassbar gut fand und ich fand, dass die immer so ein bisschen merkwürdig gealtert ist, finde ich, auf so eine
Ich weiß, was du meinst, aber sie hat irgendwie meinen Respekt wieder gewonnen nach dem Emmy für die Show, deren Name mir gerade nicht einfällt, wird dann unten eingeblendet in der Sendung. Ich weiß es gerade nicht, aber also im Parlament ist sie sehr tückisch, giftig, präzise, böse. Ah, also sehr, sehr hart, sehr harte Mundwinkel. Das sind fast so kleine Rechtecke, die Mundwinkel. Es ist nicht rund, sondern es sind so Rechtecke. Und das macht sie sehr schön und es ist auch sehr glaubwürdig, wie sie einfach völlig befreit von jeder Apathie ist oder so. Es kann sie alles, ist alles egal. Es geht immer um das Interesse. Also das Interesse, für das sie gerade Geld bekommt. So, und das ist sehr schön, sehr diabolisch. Und es gibt eine schöne Szene, wo sie sich mit dem Sammy in einem Restaurant trifft. Und Sammy geht davon aus, sie treffen sich dort zum Essen, ein Arbeitsessen. Und sie erzählt also, was sie für einen Plan hat, warum sie das jetzt hier das treffen wollte. Und dann ist das erledigt und sie sagt, gerade als er bestellen will, sagt sie, ja, tschüss, das war's dann, Dankeschön. So. Und dann geht sie aus dem Restaurant. Und das ist ja für einen Franzosen ein großer Affront. Du triffst dich zum Essen und gehst dann als Deutscher einfach weg. So, und der Sammy sitzt dann da, ach so, dann habe ich wohl nur das Mineralwasser, dann essen wir wohl nicht. Ah. Und das ist so ganz typisch für sie. Einfach alles, was nützt, ist gut und das spielt sie sehr schön und glaubwürdig. Ich habe das gern gesehen.
Cool. Mein Gehirn hat mir übrigens vorhin noch mitgeteilt, dass ich ein Wort unbedingt hätte sagen müssen vor einer halben Stunde.
Ja, wir spulen nochmal
schnell. Als ich nämlich über den Unterschied zwischen Klavier und Piano geredet habe, wollte ich gar nicht Piano sagen, sondern Flügel. Das Schlüsselbegriff ist Flügel.
Ich habe vorhin auch Flügel gesagt.
Ja. Mein Gehirn hat mir das jetzt mit diesen 30 Minuten, 45 Minuten Verspätung mitgeteilt. Also bitte nicht schreiben an beschwerde@kleinesfernsehballett.de. Als ich vorhin Piano gesagt habe, meinte ich Flügel. Flügel ist der Horizont, also längs und
Klavier Flügel ist Udo Jürgens, Klavier so. Ist
Saloon.
Ja.
So. Wenn wir uns doch alle richtig zugehört hätten vorhin, Sarah hat Flügel gesagt.
Aber so sind wir nicht.
Du hast es richtig gesagt.
Aber
wir sind alle auf Sendung und nicht auf Empfang, das ist das Problem.
Naja, ja. Gut, aber damit fahren wir schon sehr lange sehr erfolgreich, Imre.
Ja.
Jetzt don't start criticizing it.
Ja, never change a winning team, ist richtig.
So, wir müssen uns jetzt nur noch Hausaufgaben aufgeben, oder? Was denn? Hast du was Unschönes für mich?
Nein. Ich habe eine Empfehlung von den Twitter-Usern wieder und du weißt, die lieben dich sehr.
Ich sollte das nächste Mal sollte ich einfach schon mal gucken.
Und zwar möchten wir, dass wir gucken, dass du auf dem NDR, denn das ist ja unser anderer Lieblingssender. Oh,
meinst du auch NDR für dich? Jetzt bin ich gespannt.
Oh nein.
Ach du Liebe.
Route raus, der Spaß beginnt. Ah, okay. Du guckst Route raus, der Spaß beginnt. Das ist die Angelsendung vom NDR. Und zwar guckst du die Folge Lady Fishing an der Stör. Und als ich die vorhin geguckt habe...
Lady Fishing.
Es ist eine Lady dabei. Ich habe vorhin schon mal die ersten paar Minuten geguckt und dachte, loving it already. Route
ist das
raus...
So wie
hätte
wie
auch eine Hundesendung sein können übrigens.
Wie man früher unterschieden hat zwischen Fußball und Frauenfußball, dass es auch Fishing und Ladyfishing gibt?
Das sollst du für mich rausfinden.
Okay,
ich weiß gar nicht, ob die
vielleicht nur
Mädchen fischen. Also es kann auch sein, dass die nur Frauenfische fischen. Aus Gründen. Na, ich bin wirklich nicht sicher. Ich kann mir nicht vorstellen, weil das wäre sehr sexistisch, wenn Ladyfishing tatsächlich einfach nur Frauen dürfen auch mal angeln ist. Da wäre ich nämlich deswegen interessiert. Oder ob es nur darum geht,
erklärt uns gleich, dass das alles nur eine Metapher ist.
Nein, ich denke jetzt darüber nach, an was mich Route raus der Spaß beginnt erinnert, aber das sage ich jetzt lieber nicht.
Als fragst du dich auch, warum hier überall Stroh liegt?
Ja, das geht so in die Richtung. Es ist so wie so ein 70er-Jahre-Titel.
Aber es könnte auch eine neue Martin-Rütter-Show sein, Route raus der Spaß beginnt. Deswegen finde ich es in alle Richtungen verstörend.
Aber kommt es nicht eigentlich von Bugs Bunny?
Der hatte keine Route.
Der Spaß
beginnt. Entweder wir wissen es alle nicht
oder sind jetzt alle eingefroren. Spaß beginnt per se, könnte ich mir vorstellen, ist kein Zitat von irgendjemandem. Auch
ohne
von
Route.
Bugs Bunny.
Es ist Bugs Bunny. Auch das werden wir nachträglich einblenden, falls keiner von euch das jetzt schnell recherchiert. Ich traue mich nicht. Nein.
Ich geh nicht ins Netz, dann bricht
ja, nein, oder? Besser nicht.
Also was ist
Sarah,
meine NDR?
Deine NDR-Sendung lautet Big Dating. Ist anscheinend eine Serie über
Dicke, die daten.
Nein, über das Wortspiel ist ein anderes, Big Data, also über irgendwie, wie man mit Apps und Algorithmen und sowas den perfekten Partner findet. Die erste Folge hat anscheinend den Titel Menschen sind keine Bohnen.
Geil, wie hast du mitbekommen, wie ich gerade immer abwechselnd, ich war gerade richtig viel,
ich war
super kleine Achterbahn. So Data, Daten, Daten, Ja, geil, glaube ich.
App-Entwickler Samuel traut seinen eigenen Gefühlen nicht mehr und entschließt sich, seine Traumfrau via eines selbstentwickelten Algorithmus zu finden. Am Mittwoch um 22 Uhr im NDR-Fernsehen. Dein Blick jetzt zeigt, dass du die Achterbahn jedenfalls verlassen hast.
That sounds legit. Wie heißt der Spaß? Big Data?
Big Dating.
Ach, Big Dating. Big Dating.
Ja, cool.
Ja,
sind wir durch, oder?
So,
Imre, du musst nichts gucken. Du brauchst nichts gucken.
Doch, aber ich habe noch Hausaufgaben zu verteilen. Ich bitte alle, die hier zuhören und euch beiden auch in unseren kleinen Podcast mal reinzuhören. Haha! Startsex an, der Gesellschaft-Podcast vom Redaktionsnetzwerk Deutschland mit meinem zauberhaften, wundervollen Kollegen Christian Tetz.
Das heißt Startsex an.
Was ist das?
Ja, Startsex an. Weißt du,
in drei Worten.
Es geht. Ja, jetzt.
Ist gelesen besser, wa?
Es geht. Deshalb ist es ein Podcast. Nee, ist ein ganz cleveres Konzept. Zwei Männer reden über Sachen. Gibt es so noch gar nicht. Und es geht um aktuelle Vorgänge, alles, was uns wichtig erscheint oder was wichtig werden sollte. Hört mal rein. Es ist wirklich, es ist ein, es geht nicht um Nachrichten, es geht um
die Gesellschaft,
alles
wie
andere.
Du schon gesagt hast.
Aber ja, genau, das klingt ein bisschen schwergängig.
Nee, dann mach mal konkreter. Was ist denn das letzte Thema? Sag mal,
das letzte Thema, also wir haben gesprochen über, wir haben natürlich über Four Seasons Total Landscaping gesprochen. das ist ja naheliegend. Wir haben gesprochen über, was haben wir denn noch? Jetzt erwischte mich auf
den Fall zu Fuß. Ist es lustig oder lehrreich oder beides?
Es ist lustig und lehrreich.
Und beides.
Und beides.
Entschuldigung, ich sage ja, ich bin Commander Müdi. Außerdem habt ihr alle gelacht, ich muss mich gar nicht entschuldigen.
Also kann man sich überall hören oder muss man irgendwo hingehen?
Amen.
Ist überall, nein, es ist nicht überall, also ich sag's nicht, aber es ist...
Bei dieser ist es kostenfrei.
Ist richtig. Aber es ist überall da, wo es Podcasts gibt, da kann man sich das anhören.
Cool, Start, okay. Start Sex, Amen.
Start Sex, Amen, alle 14 Tage neu.
Cool, Imre, du warst so ein guter Gast, du warst fast ein bisschen zu professionell. Bei solchen Gästen finde ich immer, dass ich ein bisschen dümmlicher als nötig noch rüberkomme, aber für den Gast ist es immer ein sehr gutes Kompliment.
Es hat mir total viel Spaß gemacht und ich danke euch für die Einladung. Ja
total gerne.
Und Themen, die wir zum Beispiel besprochen haben, waren
wie der so nebenbei noch
zum Tod von Herbert Feuerstein, Halloween haben wir besprochen, die haben die Kraft der Kultur, warum brauchen wir Kultur, darf man Trump den Tod wünschen, das übervolle Jahr 2020.
Darf man Trump den Tod wünschen?
Ich wusste genau, dass das die Frage ist, auf die Sarah anspringt.
Ich hatte noch tausend andere, aber ich...
Man darf Trump nicht den Tod wünschen.
Man darf auch keine Nazis hauen.
Ich weiß nicht, ob das nicht ein etwas bitteres Schlusswort
ist. Aber könnte man sich die Folge dann jetzt nicht auch sparen, ehrlich gesagt?
Wenn die Antwort schon, weil wir schon gespoilert haben.
Gespoilert. Also,
es geht um mehrere Themen pro Folge. Wir sprechen über vier oder fünf.
Kann man Trump schlimmere Krankheiten wünschen, an denen man, sagen wir mal, nicht stirbt, aber die wirklich fies sind, sowas wie eine Gürtelrose, wobei ich gar nicht weiß, ob die fies ist, oder eine schöne,
oder Corona,
fiese Hautgeschichte.
Covid.
Ich glaube nicht, dass ihn eine fiese Hautgeschichte vom Doofsein abhalten würde.
Oh, warte,
würde. Also,
wenn
glaube,
die im Gesicht ist. Stuhlessenkrankheit, hast du nichts von Lischer und Lou gelernt?
Von Lisha und Lou. Ich habe so viel zu googeln.
Ja, das ist wirklich
diesem,
so.
Gastauftritt.
Also Staatsexamen kann man unter anderem hören, um zu wissen, ob man Donald Trump den Tod wünschen kann. Und ich würde sagen, das ist noch nicht gespoilert. Ich würde sagen, es ist noch offen, ob man ihm das wünschen kann oder nicht.
Okay. Ja. Es kann ja auch jeder selber denken.
Ja,
ne?
Nur nicht
man
jeder
muss
töten.
Keine Meinung,
das sollte man
vorgeben.
Nicht machen.
Mhm. Das ist richtig. Genau. Vielen, vielen Dank.
Immer Spitzentyp. Dankeschön.
Danke dir. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.